Ich schaue mir immer als allererstes die Anatomie an. Das ist ganz wichtig. Das ist die Basis für alles. Sattelbezogene Anatomie. Ne? Also wenn ich da schon sehe, von der Anatomie und Sattel, das passt nicht zusammen, dann können wir, brauchen wir gar nicht weiterreden. Die zweite Säule ist die Statik, also sprich den Fokus auf Pferd und Sattel. Also ich zerlege die Komponenten so ein bisschen. Die dritte Säule ist dann die Dynamik. Pferd, Sattel, Reiter in Kombination. Und die vierte Säule ist letztendlich das Fazit oder die Schlussfolgerung. Also, ne, wie bringe ich die ganzen Analysen, die ich in den drei Säulen davor gemacht habe, dann eben in einen Lösungsansatz? Hi und schön, dass du da bist bei Sattelpro, dem Podcast für Pferdeprofis und Sattelexperten. Ich bin Dr. Maren Bohlieber, deine Sattelwissenschaftlerin. Vielleicht kennst du das. Du arbeitest mit Pferden, siehst Probleme und hast das Gefühl, der Sattel spielt irgendwie eine Rolle. Du kannst aber nicht genau erklären, woran es liegt und was man machen kann. Dann bist du hier genau richtig. Hier bekommst du fundiertes Wissen rund um den Sattel. Direkt aus der Praxis für deine Praxis. Lass uns loslegen. In dieser Folge bin ich selbst zu Gast im Podcast Pferd erklärt von Steffi Birk und wir sprechen über Sattelanalyse aus wissenschaftlicher Perspektive, typische Fehlannahmen rund um die Sattelpassform und darüber, warum es sinnvoll ist, Ursachen statt Symptome zu betrachten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Hello, hello, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pferd erklärt. Ich bin Steffi, dein Podcast-Host und heute habe ich einen Interviewgast und zwar Dr. Maren Bohlieber. Hallo, willkommen.
Hi Steffi, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier bin.
Magst du dich direkt mal vorstellen? Ich finde das immer, du kannst dich besser vorstellen als ich, ne? Du kennst dich ja ein bisschen länger.
Wahrscheinlich, ja. So lange kennen wir uns ja noch gar nicht, genau. Ja, ich bin Dr. Maren Bohlieber, am liebsten werde ich Maren genannt, deswegen, ne? Gerne per Du. Ich bin Sattelwissenschaftlerin. Was ist das? Also ich komme aus der Wissenschaft. Ich bin Neurobiologin eigentlich, bin aber schon seit über 10 Jahren als Sattelfitterin, Physiotherapeutin und Osteopathin unterwegs und verbinde sozusagen die Wissenschaft mit der Praxis. Man muss sich das so ein bisschen wie eine Dolmetscherin vorstellen, wie eine Übersetzerin von der Wissenschaft in die Praxis rund um das Thema Sattel. Und genau, ich habe aus dem Hintergrund heraus meine Firma Scientific Saddle Fitting gegründet und unterstütze dabei jetzt nicht nur den Pferdebesitzer am Pferd direkt, sondern mittlerweile eben auch Pferdeprofis und Sattelexperten dabei, ihr Sattelwissen, ihr eigenes Sattelwissen auf wissenschaftliche Füße zu stellen und in der Praxis umzusetzen. Und der ein oder andere kennt mich vielleicht aus meinem Podcast, aus Sattelpro, ne? Wo ich ja auch viel über Sättel und das ganze Thema drumherum spreche, denn das hat sehr viele Verbindungen und Zusammenhänge, aber vielleicht auch aus der KKP-Welt Kernkompetenz Pferd mit Dr. Veronika Klein, wo ich das Thema Sattel doziere. aber vielleicht auch aus Händlerschulungen, wie zum Beispiel bei der Firma Sommersattel und anderen Firmen, wo ich Händler auch zum Thema Sattel und vor allem den Hintergründen dazu schule. Genau. Mein Wissen gebe ich weiter und vor allem auch die praktische Umsetzung am Pferd in Form von Vor-Ort-Workshops am Pferd, aber auch online sozusagen in Form von Webinaren, Online-Kursen, Sattelsprechstunden, wenn spezifische Fragen aufploppen. Das haben wir ja auch heute so ein bisschen vor. Da kamen ja ganz, ganz viele Fragen rein. Und natürlich auch noch am Pferd direkt, also Service am Pferd in Form von Sattelanalysen, Anpassung und auch Sattelverkauf mache ich im Raum Bremen und darüber hinaus. Mittlerweile kommen wieder viele Fragen oder Anfragen deutschlandweit und international und das versuche ich dann über Touren abzudecken. Genau. Ich sage wieder, es kommen wieder so viele, weil ich jetzt kürzlich erst umgezogen bin und so etabliert sich das gerade ein bisschen neu.
Ja, sehr cool. Wir haben ja schon gesprochen und du warst ja vorher in Österreich, das heißt, du bist ja wirklich Österreich, Bremen ist ja wirklich einmal, ne, komplett durch.
Quer durch, genau.
Voll quer durch. Richtig. Das ist so spannend. Schön, dass du noch gesagt hast, du bist auch noch am Vorort. Also ja. Das ist ja echt umfangreich. Und machst du dann vor Ort auch noch Physio-Osteo oder bist du dann wirklich nur noch als...
Ja, also tatsächlich jetzt über die Jahre hinweg habe ich schon gemerkt, dass das Thema Sattel einfach immer mehr zum Fokus wird in meiner eigenen Arbeit, aber auch bei den Pferdebesitzern. Dennoch ist natürlich die therapeutische Arbeit, die fließt bei mir immer mit ein. Also die kann ich kann das gar nicht mehr trennen voneinander. Separate Termine mache ich noch in der Therapie auch, wobei mein Fokus hauptsächlich jetzt auf den Sätteln liegt. Also, aber wer da Interesse hat, auch eben therapeutisch ja eine Behandlung zu haben, der kann mich das kann da gerne anfragen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, das ist ja perfekt, ne? Also ich finde ja so Kombinationen immer gut. Ich brauche, also ich finde es schwierig, wenn jemand sagt, ich kann alles, ich kann auch noch Hufe und ich kann
Ja,
auch
genau.
noch, ne?
Die
Also das,
Kombination.
genau, dann wird es ein bisschen, dann denke ich so, okay, krass, Bauchladen, aber die kommt, also Hufe und Physio-Osteo finde ich super, Sattel, Physio-Osteo finde ich super. Bei mir ist ja Physio-Osteo und Verhaltenstraining, also das,
Ja, sehr gut.
ne? Genau.
Ja.
Das sind halt schon echt coole Sachen, die sich da dann so verknüpfen, ne?
Ja, es sind einfach diese Zusammenhänge, oder? Das ist, du kannst einfach beim Pferd sowieso, kann man ja generell nicht, aber gerade beim Pferd, du kannst die Dinge ja nicht separat sehen. Ich gucke mir jetzt nur den Sattel an oder ich gucke mir jetzt nur die Hufe an. Das geht halt nicht. Es ist ja immer ein Zusammenspiel und deswegen ist einfach dieses Gesamtbild so wichtig. Natürlich kann man aber nicht alles sein, das ist auch klar, ne?
Aber da sprichst du direkt einen guten Punkt an, nämlich man kann ja nicht nur Sattel angucken. Naja, doch. Wenn wir uns eben ja unterschiedliche Satteldienstleister mal angucken, weil das ist für mich halt die Frage. Also, was machst du als Scientific Saddle Fitter ja anders? Oder was macht das so besonders? Was ist der Unterschied zum normalen Satteldienstleister? Ein bisschen hast du
Ja.
es ja jetzt schon gesagt, aber es gibt ja nun mal genug, die sagen, ich bin Sattler, ich bin
Ja.
Sattelanpasser, wie auch immer die
Ja.
sich alle nennen. Ich kenne die Begriffe nicht so.
Ja, also eben vielleicht können wir das ja so ein bisschen einordnen. Also Sattler, der Begriff Sattler ist ja nicht geschützt. Das ist genauso wie Makler oder Therapeut, ne? Kann sich ja auch jeder nennen, der einen Wochenendkurs gemacht hat im Prinzip. Um das so ein bisschen einzuordnen, also wirklich geschützter Begriff ist ja der Sattlermeister sozusagen, ne? Der die Ausbildung, die handwerkliche Ausbildung dazu macht, staatlich geprüft.
Aber der baut auch Sättel?
Der
Oder was
wird
macht
auch,
der?
genau, also der, das ist wie zu, sozusagen das Handwerk im Fokus, ne? Da geht es um das Material, um die Verarbeitung, um den Bau auch von, wo auch immer er sich drauf spezialisiert, Trensen, Satteltaschen oder dann eben auch Sättel, ne? Je nachdem, und auch wo er gelernt hat. Also je nachdem ist dann natürlich auch die Ausrichtung. Du lernst ja in einem Ausbildungsbetrieb, und das kannst du ja in den großen Sattelfirmen oder auch in kleineren Sattelfirmen machen und dann entsprechend dein Wissen darauf aufbauen. Und da kommt auch schon die erste, ich sag mal, die erste, ja, wie soll man sagen, Limitation oder vielleicht auch Option und auch die erste Chance. Je nachdem, wo du lernst, kriegst du natürlich mehr oder weniger Gesamtwissen mit, ne? Also einige fahren raus ans Pferd und können dann auch direkt am Pferd arbeiten und hier vielleicht das Pferd auch mal in der Bewegung sehen, andere nicht. So, genau. Dann gibt es neben dem klassischen Handwerksberuf sozusagen auch freie Sattler sozusagen, die das privat lernen über private Schulen. Die sind nicht staatlich zertifiziert oder staatlich ausgerichtet. Das gibt's nicht. Das ist ähnlich wie bei den Physiotherapeuten und Osteopathen in Deutschland. Das ist einfach leider noch nicht staatlich anerkannt. Dementsprechend gibt's da natürlich auch Wildwuchs, muss man einfach so sagen, ne, in den Ausbildungsinstituten auch. Was unterscheidet die von Sattlermeistern? Das kommt dann so ein bisschen auf die Schule natürlich drauf an, aber häufig ist hier der Fokus eher auf das Sattel, Fitting, oft auch in Bezug auf die Anatomie des Pferdes. Wenn es wirklich gut läuft, auch auf die Biomechanik des Pferdes, also die Dynamik, Pferd in Bewegung. Und genau, also das sind im Prinzip Sattelanpasser, die dann frei und unabhängig sind. Also, oh Gott, das klingt jetzt so frei und unabhängig. Also unabhängig im Sinne von, dass sie jetzt einen Sattel herstellen und diesen Sattel verkaufen. Natürlich können die sich auf bestimmte Marken auch spezialisieren, wenn sie selber auch Sättel verkaufen, also unabhängig von der Beurteilung des Sattels und dann vielleicht auch des Fittings, also des Sattelanpassens, dann auch Sättel in den Verkauf nehmen. Naja, und dann gibt es ja auch wirklich ganz klassische Sattelverkäufer, ne? Also die dann möglicherweise auch gar keine vorherige Ausbildung oder Zertifizierung zu einem Sattelfitter oder Sattelanpasser oder auch, da gibt es ja auch noch die Begrifflichkeiten Pferdeergonom, Sattelergonom. Das bezieht sich auf eine bestimmte Schule, die dann ihre Absolventen in verschiedene, ich sag mal, in verschiedenen Ausbildungsstufen verschiedene Namen dafür hat. Aber Sattelverkäufer verkaufen, ne? Also die sind dann eben, haben dann eine, zwei, drei oder mehr Marken und sind auf den Verkauf spezialisiert. So, ne? Also das ist jetzt mal so ganz grob, ich sag mal, die handwerkliche Orientierung, also den, ja, handwerklich bezogen, dann die Produktorientierung beim Verkäufer und dann vielleicht auch der lösungsorientierte Ansatz beim Sattelfitter. Inwiefern sich das jetzt vom Scientific Saddle Fitting unterscheidet? Also Scientific Saddle Fitting geht darüber hinaus, natürlich arbeite ich auch lösungsorientiert, aber vor allem ist mir wichtig, ursachenorientiert zu arbeiten. Ne, wir haben gerade ja schon gesprochen, das Pferd als Gesamtbild ist einfach wahnsinnig komplex, da spielt viel mit rein. Jetzt haben wir nicht nur das Pferd, sondern wir haben auch noch den Reiter und wir haben den Sattel, also wir haben gleich drei Komponenten. Also ein sehr, sehr komplexes System, was ja sich gegenseitig bedingt auch und beeinflusst. Und das ist mir ganz wichtig, wenn ich ein Problem sehe oder wenn man gerufen wird und der Sattel passt nicht oder so, wenn ich ein Problem sehe, dann möchte ich wissen, warum. Also ich gehe nicht gleich an den Sattel und passe ein bisschen an, sondern ich möchte die Ursachen verstehen, weil meine Überzeugung ist, wenn man die Ursachen, die zugrunde liegenden Ursachen evidenzbasiert, auf Grundlage evidenzbasierter Analysen untersucht, kann man überhaupt erst verstehen, wie man ein Problem angeht und dann zu Lösungsansätzen kommt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, die Lösungsansätze entsprechend zu bearbeiten, entweder selber, indem man anpasst oder dann über Kommunikation mit dem Kunden oder auch dem Netzwerk, ne, anderen Dienstleistern und da dann natürlich auch die Analysen in den Kontext zu bringen, um dann nachhaltige Lösungen ja, dem Kunden bieten zu können oder dem Pferd vor allem, ne? Also es geht ja nicht nur um den Kunden, dem Kundenpferd, sagen wir mal so, ne? Also zum Wohlergehen des Pferdes natürlich. Und genau, und das mache ich mittlerweile mit einer ja sehr strukturierten Methode, also meine Scientific Saddle Fitting Methode, die basiert auf vier Säulen. Ich schaue mir immer als allererstes die Anatomie an. Das ist ganz wichtig. Das ist die Basis für alles. Sattelbezogene Anatomie. Ne? Also wenn ich da schon sehe, von der Anatomie und Sattel, das passt nicht zusammen, dann können wir, brauchen wir gar nicht weiterreden. Die zweite Säule ist die Statik, also sprich den Fokus auf Pferd und Sattel. Also ich zerlege die Komponenten so ein bisschen. Die dritte Säule ist dann die Dynamik, Pferd, Sattel, Reiter in Kombination. Und die vierte Säule ist letztendlich das Fazit oder die Schlussfolgerung. Also, ne, wie bringe ich die ganzen Analysen, die ich in den drei Säulen davor gemacht habe, dann eben ja, in einen Lösungsansatz. Entweder wenn ich direkt am Pferd selber bin, in Form der Sattelanalysen, aber natürlich auch in den Fortbildungen, die ich gebe. Je nach Zielgruppe für Pferdeexperten, eben andere Physios, Osteos, die auch mit Sätteln zu tun haben, Trainer, Tierärzte als Zielgruppe oder auch andere Sattelexperten, die schon einen breiten, großen Sattelhintergrund haben. Je nach Zielgruppe werden dann andere Punkte gewichtet. Und genau, und da ist es mir einfach sehr wichtig, das sehr strukturiert zu machen, damit es einmal natürlich nachvollziehbar wird und gleichzeitig aber auch reproduzierbar. Denn wie oft stehe ich bei einem Kunden, der sagt, ja, aber es waren jetzt schon drei Sattler da, jeder sagt was anderes, es klingt auch alles irgendwie logisch, aber es funktioniert halt nicht. Ne? Und genau, also das ist sozusagen jetzt mal so im Kurzformat die Idee oder der Hintergrund von Scientific Saddle Fitting, dass es mir da einfach unheimlich wichtig ist, den Gesamtzusammenhang zu erfassen. Und ein ganz großer Baustein ist da mittlerweile auch neben der reinen Sattelanalyse und der Betrachtung der Biomechanik von Pferd und Reiter auch die Ganganalyse des Pferdes. Also das spielt für mich eine ganz große Rolle bei der Sattelanalyse. Da kann ich vielleicht mal ja so ein bisschen ein Beispiel nennen, wie das auch alles zustande kam. Also nehmen wir mal das Beispiel Sattelrutschen. Ne? Also wenn der Sattel zu einer Seite rutscht, vielleicht hat der ein oder andere sich mal von hinten gefilmt und beim Filmen ist ja manchmal so, oh Gott, ne? Aber wenn man sich von hinten filmt, sieht man das Übel ja manchmal nicht ganz so schlimm. Nein, aber was man sieht, ist häufig ein Oszillieren von links nach rechts des Sattels. Das ist völlig normal, ne? Wenn das so ein, zwei Zentimeter nach links, ein, zwei Zentimeter nach rechts in einer symmetrischen Bewegung mit der Bewegung des Pferdes im Trab oszilliert, ist das vollkommen normal und auch gewünscht. Also wir wollen da jetzt keinen festgebackenen Sattel haben, sondern der darf sich in der Bewegung des Sattels mitbewegen. Wenn das aber asymmetrisch wird, das heißt, zu einer Seite mehr ausschlägt als zu der anderen, immer so ein bisschen nach links zum Beispiel rutscht, dann kann das auf Dauer schon unangenehm werden für Pferd und auch Reiter, ne? Also die Balance geht flöten. Das Pferd kriegt ja punktuelle Druckbelastung und das kann wirklich zu Schmerzen führen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was mache ich jetzt, wenn ich das sehe als Sattler, ne? Also ich nehme jetzt mal alle, schließe mal alle mit ein. Die Ursachen können natürlich vielfältig sein. Es kann entweder das Pferd sein, es kann entweder der Sattel sein oder es kann auch der Reiter sein. Es können auch alle in Kombination sein. Es können auch nur zwei in Kombination sein. Und ich sag mal, früher habe ich immer gesagt, ja, der Reiter muss an sich arbeiten, ne? Also wir als allererstes mal dürfen wir Menschen an uns arbeiten, bevor wir irgendwie die Schuld dem Pferd zuschieben, sage ich mal so. Ne? Sicherlich kein schlechter Ansatz, in die Physio oder Osteo zu gehen als Reiter, ist immer sinnvoll, um sich auch ja elastisch und mobil zu halten und auch irgendwo ein Stückchen in die Symmetrie zu arbeiten. Natürlich gucke ich mir auch den Sattel an. Wenn ich dann den Sattel so weit wieder anpasse, ihn gerade mache, weil vielleicht die Polsterung schief ist und dann nach einem Monat wieder angerufen werde und das Problem besteht aber immer noch, ja, dann habe ich ein Problem. Ich habe den Reiter in die Physio geschickt, ich habe den Sattel korrigiert, was mache ich denn jetzt? Ja, wahrscheinlich wird das Pferd das Problem sein und dann stehe ich da. Natürlich kann ich dann nochmal darauf hinweisen, dass vielleicht ein anderer Dienstleister sich das Pferd anschaut. Ne, das ist schon mal eine gute Idee. Studien haben gezeigt, dass tatsächlich gerade zu diesem spezifischen Thema Sattelrutschen zur Seite ein signifikanter Zusammenhang besteht zu subtilen Lahmheiten. Also das wurde schon in 2012, war das, von der Gruppe von Greve und Dyson, das, wen das interessiert, der kann das mal googeln, gezeigt, dass hinterhandlahme Pferde, also angenommen, das Pferd ist hinten links lahm, also es korrespondierte mit einem Sattelrutschen auch in die gleiche Richtung. Angenommen, der Sattel rutschte immer nach links, konnten sie zeigen, dass es hauptsächlich in dieser Studie hauptsächlich bei hinterhandlahmen Pferden hinten links passierte. Und der Clou war in der Studie, das fand ich ganz elegant, die haben dann diese Pferde also eine Leitungsanästhesie gemacht an diesem lahmen Bein und das Sattelrutschen ist in fast allen Fällen verschwunden. Und
ja, das, Wahnsinn. Ja, ne, war das gut, aber geile Studie, oder?
Schon, ne?
Also, wie hilfreich ist das denn bitte auch schon Pferdebesitzer zu wissen, dass es dazu eine Studie gibt? Also das
total.
Ist, bitte schön.
Total, genau. Ja, natürlich Hammer. Muss man immer ein bisschen schauen bei Studien. Das ist jetzt eine Studie an ja, natürlich nicht unendlich vielen Pferden. Das repräsentiert einen kleinen Teil der Pferdemasse sozusagen auf der Welt. Aber natürlich, Studien versuchen so standardisiert wie möglich zu arbeiten, damit man so objektiv wie möglich da mal eine Aussage hat, weil sonst ist das natürlich alles sehr auf Meinung, auf Bauchgefühl, auf, ja, ich habe mal gehört, das bezogen, was an sich ja auch dazu gehört und auch wichtig ist. Empirische Daten gehören einfach dazu und auch ein Gefühl und ein Bauchgefühl gehört zur Analyse dazu, aber das ist meine Überzeugung, man sollte nicht seine Lösungsansätze und Empfehlungen rein auf dem Bauchgefühl basieren, sondern da sollte dann auch schon ein bisschen faktenbasiertes Wissen dahinter sein.
Und das nutze ich direkt als Übergang zur nächsten Frage, weil das Bauchgefühl oder der alteingesessene Sattler, der sagt, nee, ich habe die Erfahrung, ich polster mal da, keine Ahnung, ich kann jetzt mir nicht irgendwas ausdenken, ne, weil ich bin im Sattelthema nicht firm.
Alles gut.
Ne? Aber der sagt aus meiner Erfahrung raus und dann denkst du irgendwie, du guckst dir nur Polster und denkst, warum ist denn das eine Gefühl 2 Zentimeter voller und höher und so weiter. Ja, weil der Sattler hat ja die Erfahrung und,
ja.
Aber das ist ja schön, da hast du ja dann mal einfach was, worauf man sich beziehen kann. Und auch wenn die Studie jetzt nicht die riesen Anzahl an Pferden hat, aber es ist ja mal ein Anfang und es gibt da eben das Wissenschaftliche und das ist halt das Schöne. Und die Frage wäre jetzt, und ich habe ja Fragen gesammelt auf Instagram, mein Follower, und da kommen wir jetzt mal rein, nämlich am häufigsten gefragt, woran erkenne ich eigentlich einen guten Sattler?
Ja, das werde ich tatsächlich auch häufig gefragt. Mhm. Witzig, ne? Das ist wirklich ein Need. Wie soll ich sagen? Also Ich glaube, das zieht sich heute hier durch die ganze Folge. Das Pferd ist ein Gesamtbild, oder? Also wir müssen als Pferdebesitzer wissen wir das sehr gut. Es ist nicht immer nur eine Sache, auf die wir schauen, wenn unser Pferd ein Problem hat, sondern wir müssen uns das Ganze im Kontext angucken. Und das erwarte ich von einem guten Sattler auch. Also wenn er nur kommt, den Sattel auflegt im Stand und sagt, ja, Schätzelschö, ne, das passt schon, dann kriege ich dann ein Problem und kriege ich dann Bauchschmerzen. Ne? Also
Das
als
heißt, wie sollte es
Pferdebesitzer.
sein?
Im Idealfall aus meiner Sicht, der Sattel, natürlich muss der erstmal im Stand aufgelegt werden, keine Frage, das ist erstmal das eine.
Mit Decke oder ohne?
Erstmal ohne Decke, also genau, so blanko wie möglich, dass man, also je weniger man ja, Zusatzinformationen hat, desto weniger verschwimmt das Bild sozusagen, ne? Und das reine Auflegen würde ich tatsächlich ohne irgendwelche Unterlagen machen. Bevor das passiert, so mache ich das zumindest in meinen Analysen, aber gehe ich noch einen Schritt vorher. Ich hatte dir vorhin von diesem Vier-Säulen-System erzählt und das wende ich auch tatsächlich sehr konsequent an in auch in den, also in den Privatanalysen, sage ich mal, also direkt am Pferd, indem ich erstmal mir die Anatomie anschaue. Ja, also das ist mal das Erste für mich als Dienstleister, dass ich mir erstmal einen Eindruck verschaffe, wie steht denn das Pferd überhaupt da? Ne, so. Und was habe ich da vor mir? Habe ich einen kurzen, langen Rücken und so weiter? Ich nehme den Besitzer aber auch gleich mit. Also es ist nicht nur so, ah ja, gut, ich sehe das, ich habe so viel Erfahrung, ich brauche da gar nicht mehr viel zu sagen. Klar, könnte ich das Thema innerhalb von, ich sage jetzt mal 2, 3 Minuten für mich klären, aber mir ist es ja wichtig, den Besitzer auch ja, ein Stück weit da teilhaben zu lassen, dass er versteht, was ich mache. Weil ich finde nichts schlimmer, das habe ich aus eigener einfach Erfahrung als Pferdebesitzer so oft erlebt, da kommt jemand, der macht irgendwas, macht dabei vielleicht den Mund noch nicht mal auf, Fragen sind nicht erwünscht und ja, und man hat es eigentlich überhaupt nicht verstanden, was er da macht. Ne? Also ein bisschen wie beim Zahnarzt, bitte Mund auf und der Rest ja, ist halt irgendwie, man muss schon irgendwie vertrauen. Das möchte ich selber, so möchte ich selber nicht in der Dienstleistung irgendwie mitgenommen werden, sondern möchte einfach sehen, was da passiert. Und deswegen fängt bei mir das wirklich schon an bei der Anatomie. Ich erkläre dem Pferdebesitzer die wichtigsten sattelbezogenen anatomischen Punkte. Ich male das Pferd auch an, um dann eben. Erstens ist es leichter im Erklären, wenn man Dinge malt, dass es dann einfach nochmal ersichtlicher wird. Der Reiter da, oder der Pferdebesitzer darf das nachfühlen. Der Trick bei diesem Anmalen oder das Schöne dabei ist, wenn das Pferd also rein objektiv und völlig emotionslos die anatomisch wichtigen Punkte einfach mal visualisiert sind für den Pferdebesitzer. Wir kommen dann mit dem Sattel und legen den im Stand auf, ohne irgendwelche Decken. Dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel erklären. Ne? Also ich habe im Prinzip vorher anhand der Anatomie schon gezeigt, welche anatomischen Punkte wichtig sind, welche belastet werden dürfen, welche nicht. Zum Beispiel, wie lang der Sattel sein darf, wo der Schwerpunkt liegen müsste, wo der Sattel überhaupt positioniert wird und so weiter. Erkläre auch immer das Warum, ne? Weil das finde ich immer so wichtig. Wenn man sich was merken will, ist es viel leichter, wenn man die Zusammenhänge versteht, oder? Und genau, und dann, wenn der Sattel dann aufgelegt wird und die Striche angemalt sind, vorher sieht der Pferdebesitzer eigentlich schon selber, oh Gott, der ist ja viel zu lang, ne? Oder oh je, das passt ja jetzt gar nicht mit dem Schwerpunkt. Da bin ich dann eigentlich raus. Und das finde ich einfach so schön, weil dann ist das, ja, also dann übernimmt der Pferdebesitzer ein Stück weit, oder? Und versteht es einfach, ohne da nur glauben zu müssen oder vertrauen zu müssen oder so. Und genau, also das ist natürlich mein persönlicher Stil, aber dennoch erwarte ich von einem guten Sattler schon auch eine gute Kommunikation im Zusammenhang mit dem Pferdebesitzer, dass er erklärt, was er macht, warum er das macht und warum er das für sinnvoll hält. Genau, und dann eben Sattel auflegen im Stand, erstmal ohne Unterlage. Man kann den Sattel dann in dem Fall auch nochmal angurten. Wichtig, die verschiedenen ja, ich sag mal, Passform, Parameter, die wichtig sind im Stand, schon mal abklären. Das kann übrigens auch jeder Pferdebesitzer für sich zu Hause schon mal machen. Wen das interessiert, ich habe da auf meiner Webseite ein E-Book, ein Handbuch erstellt. Da kann man das
Sehr
einfach
cool.
Schritt für Schritt mal selber machen. Das ist auch nichts, wo man was falsch machen kann. Wenn man nach diesen 10 Sattelhandgriffen das Gefühl hat, boah, alles Bingo, ne, alles tippitoppi, dann ist eh gut. Wenn aber nicht, wenn irgendwo eine orange oder rote Flagge auftaucht, sollte man dann doch auch dann sich Hilfe holen.
Das packe ich in die Shownotes für alle Hörer.
Ja,
Das
gerne.
seht ihr gleich in den Shownotes, einfach draufklicken. Sehr gut.
Cool, super. Und genau, also das wäre sozusagen schon mal das Erste, das Ganze sich anzuschauen, den Ist-Zustand anzuschauen und dann geht es in die Bewegung, noch bevor die Anpassung erfolgt ist. Ne? Und dann schaut man sich, also sollte sich ein guter Sattler unbedingt, da lege ich ganz großen Wert drauf, das Pferd mit Reiter in der Bewegung anschauen. In dem Fall empfehle ich immer, lass den Reiter satteln, da sieht man sehr viel, ne? Also wo vielleicht dann auch vermeintliche Probleme herkommen. Lass ihn so satteln, wie er es immer macht. Also mit allen Unterlagen, wie er es immer macht und so, als wäre ich gar nicht da. So. Und genau, dann kriege ich im Prinzip dann den Ist-Zustand in der Bewegung, in der Interaktion mit Pferd und Reiter. In dem Moment setze ich dann auch tatsächlich die Ganganalyse ein. Ich mache das immer erst nochmal vorher ohne Sattel und dann eben mit Sattel, vor der Anpassung, nach der Anpassung. Genau, und dann sehe ich dann in oder sieht dann ein guter Sattler in der Dynamik anhand verschiedener Punkte, wo ein Problem bestehen könnte. Und manchmal ist es wirklich ein Aha-Erlebnis, wenn man den Sattel im Stand sieht, sich das notiert. Übrigens auch ganz, ganz wichtig, wo ich sehr viel Wert drauf lege, was ein guter Dienstleister machen sollte, sich Notizen machen, dokumentieren, protokollieren, im besten Fall eben sehr also strukturiert nach einem Schema so und nicht irgendwie auf dem Schmierblatt, was er gerade zufällig in der Hosentasche hat. Genau, in welcher Form dann auch immer. Es kann natürlich auch ins Handy sein. Es gibt da mittlerweile auch wirklich richtig coole Apps, die einem da viel, viel Schreibarbeit abnehmen. Aber genau, das sollte auf jeden Fall dokumentiert werden. Und eben, wie gesagt, es gibt manchmal so Aha-Erlebnisse, wo man schon so ein bisschen eine Tendenz hat im Stand, ja, das ist das und das Thema. Dann sieht man das Pferd in der Bewegung in Kombination mit dem Reiter drauf und denkt sich, oh, Gott sei Dank habe ich jetzt noch nicht angepasst. Was? Der Schwerpunkt ist ja jetzt ganz anders, ne? Oder die Balance und Wahnsinn, ja, cool, gut, super. Ach, ich bin wieder froh, dass ich mir das in der Bewegung angeguckt habe. So, ne? Und dann, genau, auf Grundlage dieser Erkenntnisse, die ich dann aus diesen Analysen gesammelt habe, dann, ja, muss man dann schauen, welche Art der Anpassung man vornimmt. Und was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde und was aus meiner Sicht auch einen Sattler ausmacht, den Reiter dann nochmal in der Kontrolle nachreiten zu lassen. Also anpassen, nochmal reiten lassen. Genau. Und also erstmal für mich natürlich als Kontrolle habe ich die Arbeit gut gemacht. Ne? Also ist das gewünschte Ergebnis erzielt. Aber auch für den Reiter so ein direktes Feedback zu bekommen. Ne? Sie sind dann vielleicht 20 Minuten vorher geritten in dem Sattel. Es muss gar nicht ewig lang sein. Schritt, Trab, Galopp, Übergänge. Das dauert vielleicht so je nach Können 10, 15 Minuten das erste Vorreiten, dann die Anpassung, je nachdem, was gemacht werden muss und danach unbedingt nochmal in der Kontrolle nachreiten. So fühlt der Reiter auch sofort den Unterschied und daran kann ich ihm auch wieder Dinge erklären. Ne? Schau mal, wenn du fühlst jetzt, das ist jetzt dein neues Normal sozusagen, so sollte sich das anfühlen. Wenn du wieder das Gefühl hast, dass du, was weiß ich, zu viel Druck Richtung Schambein bekommst oder dass du auf einmal doch wieder diesen zwickenden Schmerz im Becken bekommst oder ähnliches, ne? Dann ist Zeit. Spätestens dann ist Zeit, mich zu rufen oder den Dienstleister zu rufen. Und genau, also das sind auf jeden Fall ganz wichtige Ansätze. Und dann, also auch hier siehst du schon, ne, ich hangel mich hier so ein bisschen an den Säulen entlang. Wir hatten die Anatomie, die Statik, Dynamik, jetzt kommt das Fazit, ne? Und das ist deswegen so wichtig, während dieses Analyseprozesses zu dokumentieren, schriftlich, aber auch mit Bildern. Und auch Messdaten. Also ich bin großer Freund davon, die Pferde auch zu vermessen. Nicht unbedingt, um auf der Grundlage einen Sattel herzustellen oder anzupassen, sondern um die Veränderung des Körper, also die Veränderung des Pferdes zu dokumentieren. Ne? Sei es eben der Muskel, also die Muskelmorphologie sozusagen, also das Aussehen des Muskelzustandes, die Winkelung der Schulter oder ähnliches, um dann eben auch hier wieder in die Ursachen reingehen zu können und zu verstehen beim nächsten Kontrolltermin, ja jetzt, ich habe doch alles immer so gemacht wie immer, ist doch alles gleich geblieben, aber auf einmal läuft er nicht mehr. Meine Physio hat gesagt, der Sattel oder der Tierarzt hat gesagt, der Sattel ist schuld, aber wir haben doch nichts geändert so. Ja, und dann habe ich, wenn ich die Pferde vermesse, also ich sage jetzt mal ein halbes Jahr vor diesem Nachkontrolltermin und dann zum Nachkontrolltermin schon mal eine viel bessere Grundlage zu verstehen, woran es denn jetzt liegen könnte. Hat sich das Pferd vielleicht schlichtweg verändert? Ist das dicker geworden, dünner geworden? Das sehe ich nicht unbedingt von einem Foto. Ne? Und genau, und das ist eben Teil von diesem Dokumentationsprozess, der dann im letzten Schritt, im Fazit kommuniziert wird. Ne? Also das ist, finde ich, immer noch fast der wichtigste Punkt dann in einen in einen transparenten Austausch mit dem Besitzer, aber auch möglicherweise mit anderen Dienstleistern interdisziplinär zu gehen, wenn man sieht, boah, das ist überhaupt nicht der Sattel, das Pferd ist hinten links subtil lahm, ne? Da muss jetzt eigentlich erstmal der Tierarzt dran, ne? Oder Physio oder die Hufe, ne? Auch oft Thema. Und genau, also das ist aus meiner Sicht wichtig, diese Punkte in seiner Analyse zu haben. Je strukturierter, desto ja einfacher ist es natürlich für einen Dienstleister, weil man vergisst nichts sozusagen, ne? Wenn man so einen strukturierten Plan hat, ist immer ganz gut, einen Plan zu haben. Und für den Pferdebesitzer ist es aber auch ja ein Stück weit Vertrauensbildung, weil sie können es nachvollziehen, sie können verstehen, was da gemacht wird, sie können sich selber auf Grundlage dieser objektiven Analysemethoden eine Meinung bilden. Ne, Meinung ist ja per se nicht schlecht, aber eben auf Grundlage von ja, Fakten und nicht von, ich habe das halt jetzt schon 30 Jahre so gemacht, das hat immer geklappt, mit ein paar Ausreißern, so, ne, sondern wirklich, hier haben wir die Daten, das hat sich verändert, deswegen müssen wir da und da drauf achten, jetzt als Beispiel. Und genau, das sehe ich als sehr wichtig. Und dann ist aus meiner Sicht ist auch als Sattler wichtig, auf Missstände hinzuweisen, wenn man sieht, boah, die Hufe. Also man kann das ja wirklich sehr wertschätzend und wohlwollend ausdrücken, aber angenommen, die Hufe sind wirklich richtig miserabel, dass man vielleicht mal freundlich nachfragt, wann denn der nächste Termin ansteht. Oder so. Ne? Also dass man da auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und Dinge auch durchaus anspricht, die man im Zusammenhang natürlich dann auch mit zum Beispiel einer verminderten Leistung des Pferdes oder auch ganz wichtig, der Ernährungszustand des Pferdes. Ne? Also viel zu dünn. Ja, natürlich hat er dann keinen Trapezmuskel. Ne? Aber das liegt jetzt nicht am Sattel. Der macht dann ein Problem, der Sattel ist richtig, aber das ist nicht die Ursache. Ne? Also du weißt, was ich meine.
Ja, da haben wir später noch eine Frage zu, aber ich greife da mal ein bisschen vorweg.
Ja.
Ein wirklich nicht tragfähiges Pferd soll jetzt
Ja.
gesattelt werden. Ich meine, ich verstehe jeden Sattelprofi oder Satteldienstleister, Sattler, wie auch immer man es nennt, in jeden Sattelprofi, der natürlich Geld verdienen muss. Und da hatte ich auch mal ein Gespräch mit einem, wo ich sagte, ja, aber dieses Pferd, also der Sattel ist immer nach vorne gerutscht, weil bei einem Kundenpferd, und das Kundenpferd war für mich eh nicht reitbar, weil sehr trageerschöpft. Es kam nun aber trotzdem der Sattler. Und dann habe ich mich mit dem super nett unterhalten, habe gesagt, aber das Pferd, ja, und der Sattel rutscht immer. Ich sage, so, ja, klar, auf Sattel rutscht der Sattel. Ja, dann
Der
reitet sie
steht
wieder
hier
mit dem
gerade.
alten, ja, dann reitet sie wieder mit dem alten Sattel. Ich sehe, so, ja, so oder so, du solltest gar nicht reiten. Punkt. Und dann habe ich mich mit dem Sattler unterhalten, habe gesagt, ja, aber das Pferd ist doch trageerschöpft. Also ja. Ich sehe, und warum sagen Sie das nicht? Ja, das ist ja nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist zu gucken, dass der Sattel passt. Und der passt. Dieser Sattel auf dieses Pferd passt, wenn sie so und so, was auch immer, gurtet, was auch immer. Aber er sagt halt nur, ich kann es ihr nur sagen, ob sie reitet oder nicht, ist in ihrer Verantwortung. Und der Sattler will ja auch irgendwie existieren und Geld verdienen. Also wie gehst du damit um? Weil ich als Trainerin und als Physio, Osteo, wie auch immer, sagt dann natürlich, ich würde jetzt gar nicht reiten, weil du hast nur Schäden. Und er kann das ja lang, ne, ausführlich erklären und machen und tun. Und trotzdem verstehe ich ja aber auch, wenn ein Sattelmensch sagt, ich muss Geld verdienen, klar.
Ja, also das ist ganz, ganz anspruchsvoll, muss man wirklich sagen. Also ich verstehe auf der einen Seite den Sattler. Du hast es ja auch mit anderen Beispielen, wie zum Beispiel die Reiterin ist oder der Reiter ist zu schwer fürs Pferd. Ne? Der ist zu groß für das zu kleine Pferd so. Ne? Das ist ja auch so ein Klassiker. Ich verstehe die Argumentation, naja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann holt sie sich einen anderen. Ne? Der macht sich's trotzdem. Ja.
Genau.
Insofern verstehe ich ihn in der Form. Die Verantwortung liegt in letzter Konsequenz natürlich beim Reiter, denn der ist der Pferdehalter und Besitzer. Auf der anderen Seite sehe ich es schon und da widerspreche ich in einer ganz wichtigen Verantwortung, auch als Sattler, auch wenn meine Ausrichtung, mein Fokus auf das Thema Sattel sich bezieht, dass ich mir das Gesamtbild anschaue und wie gesagt auf Missstände hinweise. Ne, oder auf Auffälligkeiten. Das muss ja nicht gleich sein, oh Gott, das ist so ein tragischer Gott, der kann es ja in die Wurst stecken, ne? So. Oder erstmal ein Jahr lang Tensegral, ne? Also da muss man dann wieder gucken, wo sind meine Kompetenzen, was kann ich denn empfehlen überhaupt und wo muss ich abgeben dann als Sattler? Und wenn einem das auffällt, das Pferd ist tragerschöpft, dann ist es schon wichtig, dem Pferdebesitzer da die Zusammenhänge zu erklären, was passiert, wenn ich da jetzt einen Sattel drauf lege. Es kommt sicherlich dann auch nochmal drauf an, was für eine Art von Sattel, also was für eine Disziplin, ne? Also wo liegt der Schwerpunkt des Sattels? Je weiter, also je mehr Richtung Springsattel, je weiter wir sozusagen dann auch in die Bügel uns stellen müssen, um überm Sprung oder im leichten Sitz zu reiten, desto mehr Druck hat man im vorderen Bereich tatsächlich. Natürlich sitzt man wieder überm Schwerpunkt des Pferdes, aber über die Steigbügelaufhängung haben wir vermehrten Druck im vorderen Bereich, den wir gerade da nicht haben wollen beim tragegeschwächten Pferd. Ne? Also vielleicht, um das so ein bisschen in Zusammenhang zu bringen, ne? Trageschwaches Pferd. Ich denke, deine Follower sind da sehr belesen und über deine ganzen Infos, die du teilst, da auch schon sehr, sehr, sehr gut informiert. Aber gerade in Bezug auf den Sattel ist es halt extrem wichtig. Bei jedem Pferd, aber besonders beim trageerschöpften Pferd haben wir ja oft die Situation, ne, Pferd ist im vorderen Bereich über die Rumpfmuskulatur einfach nicht mehr stabil in der Lage, sich selbst gesund erhalten zu tragen. Das heißt, es sackt im Brustkorb leicht nach unten und das erzeugt diese Kulen, ne? Natürlich in Zusammenhang vielleicht auch noch mit einem Sattel, der hier drückt. Das kann die Ursache sein, der im
Also
vorderen
hinterm
Bereich.
Widerriss die Kohlen, meinst du?
Genau, hinter der Schulter, ne, hinterm Schulterblatt, wenn dann hier auch noch der Sattel vielleicht initial, primär gedrückt hat und das Pferd überhaupt erst in diese Trageschwäche gezwungen hat, weil es immer wieder diesem Druck des vielleicht zu engen oder auch zu weitem Kopfeisen, ne, wenn der Sattel nach vorne kippt und punktuell Druck verursacht, und das Pferd hier unten absackt, also dann die ja, die Kohlen einmal aus einer Muskelreduktion oder Atrophie, sagt man dann auch, oder Muskelschwäche, zusätzlich zu dieser rein statischen Situation. Das Pferd sackt unten etwas tiefer in die Rumpfmuskulatur ab und die Kohlen werden verschärft. Das muss man dem Reiter erstmal erklären. Wenn ich jetzt hier einen Sattel drauflege auf die Situation, vielleicht auch noch ohne Unterlage, ohne ein gutes Lammfell, was hier vielleicht auch ein Ticken helfen könnte, muss man gucken. Dann kriegt das Pferd nur noch mehr Probleme. Und wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Wir können das entweder so optimal es geht lösen, aber das wäre nicht meine erste Wahl. Natürlich würde ich darauf, also auf die Verantwortung des Reiters pochen und hoffen, aber immer kann man sich da natürlich nicht drauf verlassen. Umso wichtiger ist, und das ist so schön, dass du sagtest, du als Trainer bist dabei oder standst daneben oder hast dich mit dem Sattler unterhalten, umso wichtiger wäre dann in dem Zusammenhang es genau so zu machen, sich nämlich interdisziplinär zu vernetzen, zu sagen, was sagt denn dein Trainer dazu? Wollen wir einen gemeinsamen Termin vielleicht machen? Was sagt denn deine Physio dazu? Komm, dann versuchen wir, oder es muss ja noch nicht mal vor Ort sein, das ist ja manchmal schwierig, zu dritt oder vierten Termin zu finden. Ich kenne jetzt die Situation. Ich tausche mich gern direkt mit Tierarzt, Physio etc. aus oder wir machen mal ein Zoom-Meeting zusammen. Ne? Also muss natürlich immer Kosten und so weiter abwägen, aber ja, wenn man dem Pferd wirklich langfristig helfen will und letztendlich ist ja das unser Anspruch, oder? Auch als Sattler, dann wird kann das manchmal auch einfach, ja, bedeuten, dass es aufwendiger ist, mehr Zeit beansprucht und um langfristige Lösungen zu finden, ja, auch Dinge mit eingebracht werden müssen, die vielleicht nicht ganz so auf der Hand liegen. Klar, es ist einfach so zu sagen, hey, easy, ich habe da einen Sattel im Auto, der ist gegen trageschwache Pferde. Das funktioniert bei allen trageschwachen Pferden, habe ich schon seit 30 Jahren im Auto.
Genau. Immer den gleichen.
Nein, Scherz, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
Also
klar.
das, klar wäre das einfach. Und wenn ich jetzt als Pferdebesitzer so gar keine Ahnung habe und einfach sage, gut, dann vertraue ich dir, weil ich will das ja auch irgendwie hören. Ne? Ich will ja gar nicht hören, dass mein Pferd trageschwach ist. Ich will ja nicht hören, dass ich vielleicht da auch in der Verantwortung bin, das zu ändern. So, ne? Dann, ja, aber ich denke halt irgendwie immer, egal was du machst, oder? Als Beruf und als Arbeit. Du musst dir ja selber auch irgendwo in den Spiegel gucken können noch hinterher, oder? Und nur damit du jetzt deine Euros verdienst hast, das ist ja irgendwie nicht so schön.
Ja, ich unterstelle mal, dass die meisten meiner Podcast-Hörerinnen Pferdebesitzer sind. Deswegen lass mal gerne aus dem Blickwinkel
Ja,
weitergucken.
ich bin
Und
sehr.
ich gucke auch so ein bisschen auf die Uhr, dass ich die Fragen ein bisschen schneller stelle, weil wir haben nur ein bisschen was vor uns.
Ich sagte, das artet bei mir immer aus.
Ja gut, dann probiere ich dich halt das ein bisschen zu kontrollieren. Genau, also weil das wäre jetzt quasi schon mal so ein Appell an die Pferdebesitzer, wenn ihr einen Sattler erwischt, der euch ehrlich sagt, dass dieses Pferd vielleicht gerade ein anderes Training bräuchte, statt einen anderen Sattel oder eine Änderung des Sattels, dann ist das hochkompetent und dem dürft ihr gerne glauben. Also ich finde, das ist eine gute Qualität, wenn das jemand,
Ja.
ne, wenn das wirklich jemand
Ja.
spricht.
Eigentlich entgegen Verkaufsinteressen, eigentlich gegen
Genau.
sein eigenes Interesse in dem
Genau.
Fall agiert und sagt, du,
Genau.
da müssen wir, ich würde gern weiter mit dir zusammenarbeiten, aber genau deswegen empfehle ich dir jetzt keinen Sattel bei mir zu verkaufen. So.
Oder auch zu sagen, wenn ich dir den Sattel jetzt anpasse, kann ja auch sein, die Anpassung.
Ja.
Und du reitest so weiter, dann wirst du das Pferd nicht so gut aus der Trageerschöpfung kriegen. Oder warte doch mal mit der Anpassung, bis du vom Boden mal noch weitergearbeitet
Ja.
hast, weil dann verändert sich das Pferd sowieso wieder. Das ist ja auch nochmal ein Kostenfaktor, dann zu
Absolut.
sagen, ey, wir passen nicht jetzt an,
Ja.
sondern gib dir mal 3 Monate, 6 Monate, keine Ahnung, je nachdem, in welchem
Ja.
Zustand das Pferd ist. Und dann hast du auch das Geld nicht doppelt ausgegeben.
Ja.
Also, liebe Pferdebesitzer, denkt auch an sowas gerne. Ne? Das ist ja immer so mein Appell. Aber das Problem ist halt auch, dass ich extrem gut aufs Reiten verzichten konnte für mein Pferd. Ganz, ganz viele Leute wollen das halt nicht. Das kann ich auch
Genau, und
nachvollziehen.
das
Das ist
ist
halt aber nicht mein Weg. So, also, ja.
absolut. Und das ist natürlich immer die Balance, die man so ein bisschen dann auch als empathischer Dienstleister abwägen muss. Wen habe ich denn hier vor mir stehen? Ne? Ist das jemand, der sagt, nee, ich kann die nicht longieren, geht nicht, die flippt mir aus und spazieren geht auch nicht und Handarbeit habe ich noch nie gemacht so.
Aber auch da gibt es ja dann noch mal Nuancen. Man kann ja auch sagen, Viertelstunde Schritt führen und schon mal am Boden im Schritt was machen und dann bitte nur aufschlagen zum Trab und Galopp, weil das sind schwungvolle Gangarten und ne, nicht auch noch auf dem Trageerschöpfen im Schritt am langen Zügel. So,
Ja.
sondern dann bitte auch ein bisschen anders dran arbeiten. Und auch das ist ja dann schon wieder ein Gewinn. Dann ist ja man
Ja.
nicht ganz weg vom Reiten.
Absolut. Ja.
Woran erkenne ich denn? In Kürze, wie gesagt,
Ich bin müde.
ich verlinke das E-Book. Ich als Pferdebesitzer, woran erkenne ich denn, dass der Sattel passt oder nicht mehr passt?
Hier bist du witzig, ne? In Kürze bitte. Das ist ein Thema für
Naja,
fünf
wir verlinken ja das E-Book.
Workshops.
Ich weiß, aber wir haben ja nur mal
Genau.
diese
Ich
Kürze.
mache das so
Genau.
kurz wie möglich.
Ja.
Genau. Jeder, der da tief einsteigen möchte, ist da natürlich herzlich eingeladen. Ich habe übrigens auch, also neben dem E-Book, wen das interessiert, ich habe auch ein Webinar Plus, auch gerade
Mega.
für
Ja.
Pferdebesitzer gut geeignet. Da wird genau das eigentlich beschrieben. Aber ich fasse das mal kurz zusammen. Also ich habe ja gesagt, Anatomie ist einfach die Basis für jeden, für alles in Bezug auf den Sattel. Das heißt, hier sollte man sich die wichtigsten sattelbedingten oder sattelrelevanten anatomischen Punkte vor Augen führen. Das sind, also ich habe so einen Sechs-Punkte-Plan, nenne ich das immer ganz gerne, weil man kann sich Zahlen irgendwie besser merken als so einzelne Sachen. Erster Punkt, die Schulter, ne? Also wir müssen schauen, dass der Sattel hinterm Schulterblatt aufliegt. Zweitens, die Länge vom Sattel. Also wir haben eine vordere Begrenzung, die Schulter, eine hintere Begrenzung, die Länge vom Sattel, nicht länger als der 18. Brustwirbel. Plus, minus, sage ich immer. Na, also das ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn wir das Beispiel haben, ein sehr kräftiger Reiter, eine eher kurze Sattellage, dann bestehe ich nicht auf diesen 18. Brustwirbel. Also wenn es rein vom Gewicht her schon noch geht, aber von der Sitzgröße der Sattel eigentlich größer gewählt werden müsste, dann bestehe ich nicht auf diesen 18. Brustwirbel, denn mir ist es lieber, den Reiter gut in Balance über den Schwerpunkt des Pferdes zu positionieren, als ihn auf Biegen und Brechen in einen 16,5er Sattel reinzuquetschen. Dann kriegen wir nämlich gleich andere Probleme. Genau, Schulter, 18. Brustwirbel. Dann haben wir Dornfortsätze und Rückenband, also die Verbindung sozusagen von vorn und hinten, die Mittellinie. Da müssen wir unbedingt aufpassen, dass die frei bleibt. Also Stichwort Wirbelkanalbreite muss breit genug sein. Weiter geht's mit dem Schwerpunkt des Pferdes, der ist plus minus hinterm Widerrist. Also wer es genau wissen will, 13. Brustwirbel, ventral davon, also etwas tiefer gelegen. Da im besten Fall sollte hier auch der Schwerpunkt des Reiters platziert werden später. Das ist in der Realität mit Sattel nicht immer wirklich machbar. Häufig setzt uns der Sattel etwas weiter weg vom Schwerpunkt. Wenn das eine gute Handbreit hinterm Widerrist ist, ist das noch in Ordnung. Deutlich weiter hinter sollten wir nicht sitzen. Haben wir jetzt einen Springsattel, wo wir hauptsächlich im leichten Sitz reiten, verschieben wir unseren Schwerpunkt wieder nach vorne. Das ist dann ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt gerade einen Sattel haben, wo wir viel drin sitzen, Dressursattel oder ähnliches, dann sollten wir da schon so nah wie möglich an den Schwerpunkt des Pferdes kommen. Genau. Und dann haben wir noch die Nervenaustrittspunkte, auch ganz wichtig. Also die beziehen sich einmal auf die Rippenkante. Das ist was man selber gut fühlen kann. Wenn man von der Oberlinie des Rückens runterfährt, bleibt man sozusagen an der Rippenkante hängen. Das fühlt man gerade im hinteren Bereich gut. Hier kommen sehr viele Nerven auch raus. Da sollte kein Sattelkissen mit der Kante aufliegen. Und eine andere wichtige Nervenaustrittsstelle ist im Bereich der Gurtlage. Also ungefähr, das kann man so Pi mal Daumen, den genauen Punkt kriegt man nie hin, aber so ungefähr die Die Region ist etwa eine Handbreit breit oberhalb des Ellbogengelenks. Also bitte nicht verwechseln mit der Gurtlage, wie es früher immer hieß, eine Handbreit hinterm Ellbogengelenk. Das vergessen wir sowieso, weil die Gurtlage ist ganz individuell beim Pferd immer woanders, aber nie eine Handbreit hinterm Ellbogengelenk. Nein, diese Nervenstrittstelle, die ist eine Handbreit oberhalb vom Ellbogengelenk, also nach oben, ne? Richtung Widerriss. Und da sollten wir schauen, dass die Gurtschnallen nicht direkt zum Liegen kommen. Ne? Und wenn sie da zum Liegen kommen, weil wir haben Pony und nicht viel Platz, dann sollten die mindestens gut unterlegt sein. Und ein weiterer Punkt ist der Bereich, ich nenne das immer ganz gern in Anführungsstrichen Trapezbereich, weil wir haben da gerade schon drüber gesprochen, das Problem bei Sätteln, die hinter der Schulter kneifen oder zu viel Druck verursachen, zu enges Kopfeisen, zu weites Kopfeisen, zu feste Polsterung, zu enges, also zu schmale Sattelkammer etc. Die Pferde entwickeln in diesem Bereich dann Kuhlen und viele denken dann an den Trapezmuskel, weil das hat sich irgendwie so als Mythos eingebürgert. Der Trapezmuskel ist immer das Problem und auch nur das einzige Problem und der Sattel ist immer schuld. Bitte nein, liebe Zuhörer, das ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Also wenn wir da Kuhlen hinter der Schulter sehen, dann ist natürlich der Muskel auch in Mitleidenschaft gezogen, wenn der Sattel das primäre Problem ist. Hier muss man wieder in die Ursachenforschung gehen. Aber viel wichtiger ist eigentlich hier die Statik vom Pferd, dass die Pferde aufgrund der Aufhängung des vorderen Rumpfes über die Rumpfträger, also über die Muskulatur, Faszien, Sehnenbänder, also die Weichgewebe und keine skeletale Aufhängung, das Pferd im Brustkorb absinken kann, wenn da Druck entsteht. Und das verursacht hauptsächlich die Kohlen. Ne? Also das ist auch ein ganz wichtiger Marker noch anatomisch, um dass hier nicht zu viel Druck beim Pferd ankommt. Genau, das sind schon mal so die wichtigsten 6 Punkte. Wenn man dahinter überall ein grünes Fähnchen setzen kann, wenn man den Sattel dann aufgelegt hat, super, ne, dann ist der Sattel generell schon mal geeignet. Ne, das ist ja schon mal ganz gut. Das kann man übrigens auch super nutzen, die Methode, wenn man jetzt einen Neusattel sucht oder einen gebrauchten Neusattel sucht und so ein paar Sättel zur Auswahl hat von Stallkollegen oder woher auch immer, dann kann man die einfach mal so auflegen, am besten vorher das Pferd anzeichnen, weil dann geht's viel schneller.
Das geht dann mit so einem Kreidestift oder so, ne?
Genau, du kannst Kreide aus hält oft nicht so gut oder gibt dann blöde Abdrücke beim Sattel. Was ich immer gerne benutze, ist so ein Fettstift. Also es gibt von Edding tatsächlich, gibt's einen Industriemarker, das geht auch irgendwann ab. Also es sind nicht diese typischen Eddings, sondern es ist so ein Fett-Edding. Okay. Die funktionieren sehr gut, halten schon eine Weile, ne? Also das, aber was der, also besser bei denen geeignet ist als Kreide und auch besser als Flüssigkreide, ist, dass die sich nicht auf den Sattel abfärben. Mhm. Ich habe das manchmal bei Flüssigkreide gehabt, dass die sich ins Leder dann abfärben und das geht also wirklich nie wieder ab. Das ist wirklich doof, ne?
Okay. Geht halt schneller aus dem Fell, aber dann nicht aus dem Sattel, ja. Okay.
Ja, genau.
Priorität gesetzt, okay.
Genau. Ja, das Pferd musste halt dann scheren danach. Nein, Scherz. Also das geht schon irgendwann ab. Wenn du am nächsten Tag ein Turnier hast, würde ich es nicht verwenden. So. Genau, und dann kann man ganz relativ flott erkennen, welcher Sattel rein von der Anatomie aufs Pferd passt oder nicht. Wenn der schon also auf die Anatomie des Pferdes nicht passt, fällt der raus, fertig. Na, also dann kann man den schon mal nicht nehmen. Und dann kommen eben diese erwähnten Sattelhandgriffe ins Spiel. Wenn der Sattel an sich zur Anatomie passt, kann man dann ins Detail gehen, ne, und gucken, okay, woran erkenne ich jetzt, dass er passt? Und ich gucke da immer als erstes nochmal aufs Pferd. Also schau überhaupt erstmal, ob das Pferd eben überhaupt in der Lage ist, den Sattel zu tragen. Was haben wir vor uns stehen? Ist es wirklich tragerschöpft? Wie viel Muskulatur hat's? Ist es empfindlich in der Muskulatur? Und wie reagiert's, wenn der Sattel kommt? Ne? Du als Verhaltensexperte kennst das sehr gut. Pferde sagen uns sehr, sehr früh und sehr, sehr subtil, was sie mögen, was sie nicht mögen. Und da können wir schon sehr viel von ablesen. Ne? Also das ist schon mal Inhalt von dem, von diesem, ja, ich sag mal, Analyseprozess dann natürlich, ob der Sattel kaputt ist oder nicht. Das können wir auch als Pferdebesitzer schon erkennen. Also zumindest in groben Zügen, ne, wenn da der Sattelbaum gebrochen ist oder auch das Kopfeisen gebrochen ist. Und dann gibt's eben einzelne Handgriffe, die dann nochmal die Lage auf dem Sattel überprüfen können und auch im Groben schon mal die ersten Druckverhältnisse. Und genau. Also da gibt es dann Möglichkeiten, dass der Pferdebesitzer selber Hand anlegt. Und wenn irgendwo ein Fragezeichen aufploppt oder, boah, ich bin mir nicht ganz sicher oder dann ist natürlich Zeit, einen Experten zu rufen. Das ist es sowieso. Also man sollte da auch das nicht irgendwie in Ersatz zu einer Kontrolle oder so machen, sondern wirklich für sich als, ich sag mal, Routine zwischendurch immer mal wieder überprüfen, ob man eventuell den Sattler doch früher kommen lassen sollte, als man eigentlich vereinbart hatte.
Dazu habe ich kurz ein paar Punkte im Kopf. Ist wahrscheinlich auch eine Kombination mit der Sattelunterlage, dass dann doch mal weiße Haare am Widerrist entstehen oder auch, wenn ich abgesattelt habe, unter der Unterlage das Fell in unterschiedliche Richtungen guckt. Wie ordne
Ja.
ich das so ein? Also ich meine, klar, die weißen Haare am Widerrist, das sind Druckstellen, kann an der Sattelunterlage
Ja.
liegen, habe ich schon, ne, kenne ich auch, dass die einfach vorne viel zu eng ist am Widerrist und viel zu tief dann runterdrückt.
Genau.
Nicht immer nur die Sattelpassform sein, aber auch das ist ja schmerzauslösend und auch damit kann ich ja einen Sattelzwang ja und Schäden einfach verursachen, ne?
Absolut, genau. Also weiße Haare, das ist leider so ein bisschen gemein, weil die sieht man halt meistens erst im nächsten Fellwechsel.
Genau,
Das heißt, du
richtig.
kannst halt ein Problem vor einem halben Jahr gehabt haben und dann blöd, ne? Genau, was da passiert ist, entweder durch zu viel
Fehlende
Druck.
Haare haben wir auch noch. Fehlende Haare und Krusten
Ja,
ist auch klar,
genau.
ne? Bitte,
Also
bitte deutet die Zeichen.
das, genau, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass also diese offensichtlichen
Genau.
Schwellungen, offene Stellen, also bitte ruf den Tierarzt, ne? Also das, ich glaube, das brauchen wir hier nicht nochmal. Also jetzt haben wir es schon gemacht, aber das
Ja,
versteht
nee,
man
mir
ja
geht's nur
jetzt, ne?
darum,
Also
achtet auch auf die Unterlage. Aber
unbedingt.
magst du noch was sagen zu und auch hinterm Sattel? Ich finde auch manchmal so auf der Lendengegend ist es auch manchmal je nach Schabracke, wenn die Naht nach unten gekippt
Ja.
ist und das reibt so schön vor sich hin. Ne? Und also generell, also das ist klar mit Passform Widerrist, Passform an der Lende, aber auch noch mal gerne was sagen zu eben der Fellrichtung. Darf denn das Fell in unterschiedliche Richtungen gucken, wenn der Sattel passt und die Unterlage passt oder nicht?
Okay, pass auf, da sind jetzt mehrere Sachen. Ich versuche mich wirklich kurz zu halten. Also,
Ich
zum
meine,
Thema.
guck mal, du hast ja noch einen eigenen Podcast und du hast ja ganz viele Angebote. Du
Nein,
musst es ja nicht alles hier in die
aber
Folge
es ist super.
packen,
Also,
ne?
diese Fragen sind fantastisch. Ich werde, glaube ich, jede einzelne nehmen und eine Stunde Podcast drüber halten, weil
Ja?
ich liebe das einfach. Da
Ja,
kann
ist ja
man perfekt
perfekt.
sehen. Ja, genau.
Ja?
Zum Thema weiße Haare. Wie schon gesagt, man sieht das oft erst später. Ja, es kann direkt mit dem Sattel in Zusammenhang stehen. Und das ist auch eins der wichtigsten Sattelhandgriffe, die ihr einfach in Fleisch und Blut übernehmen müsst. Checkt die Widerrissfreiheit. Nach oben und zur Seite. Nach oben im Stand ohne Gurt. Also ohne, genau, ohne dass ein Reiter drin sitzt, ohne dass der angegurtet ist, sollte der mindestens vier Finger, gute 6 Zentimeter Abstand nach oben vom Widerrist haben und gute 2 Finger zur Seite. Also wir wollen nicht so einen Sattel haben, der wie so ein Nussknacker den Widerrist einquetscht, weil da ist Knochen. Ja, da ist Knochen. In dem Bereich haben wir noch das Rückenband und wir haben einen ganz empfindlichen Schleimbeutel. Das ist extrem schmerzhaft fürs Pferd. Jeder kennt das Schienbein bei sich selber. Wenn da ein bisschen Druck dran kommt, das tut einfach Scheiße weh. Und wenn das beim Sattel mit vielleicht noch nach dem Sprung passiert und der Sattel dotzt da auf, das sind Schmerzen. Ich glaube, das können wir uns kaum vorstellen. Und das muss einfach gewährleistet sein. Da können natürlich weiße Haare herkommen. Die können natürlich auch von der Sattelunterlage, die können aber auch von der Winterdecke kommen. Ne? Also das ist nicht immer gleich und das ist auch ein extrem emotionales Thema, habe ich festgestellt. Sobald man diese weißen Haare anspricht, heißt es, nein, nein, jetzt meine Winterdecke. Nee, der Sattel hat da gar nicht, ich bin nicht schuld. So, ne? Gut. Ja, ich kann das total nachvollziehen. Bin ja selber
Bei meinem Pony
dann.
war es auch die Winterdecke, innerhalb von 3 Tagen.
Ja,
Die Decke drauf nicht geguckt, ja.
das geht
Kann
so
ich mich irgendwie
schnell.
noch schlecht mitfühlen, aber es ist halt so passiert.
Das geht so schnell. Das ist genau wie mit den Überbeinen wegen Gamaschen. Ne? Also das ist, da denkst du dir, scheiße, ne? Aber ist halt dann so. Okay, das ist das eine. Dann haben wir das sind Dinge, die kann man recht flott sprechen. Dann das andere sind diese aufgeschubberten Haare, häufig im Bereich hintere Schabracke, ne? Also hintere Naht. Und das ist richtig, das ist tatsächlich in den meisten Fällen reibungsbedingt, ne? Also dass die Schabracke da reibt und häufig kommt das im Fellwechsel von Winter zu Frühling zustande. Da ist das Winterfell ist einfach ein bisschen empfindlicher tatsächlich als das Sommerfell, rein von der Struktur. Und das reibt sich ganz gern mal ab. Und das muss nicht unbedingt mit der Sattelpassform direkt in Verbindung stehen. Ich habe eingangs erwähnt, der Sattel darf Bewegung im hinteren Bereich haben, sollte er sogar. Ne? Also ich möchte keinen Sattel haben, der da richtig reindrückt oder so fest ist, dass er reindrückt, sondern er darf der Bewegung des Pferdes folgen und darf 1, 2 Zentimeter nach oben und nach zur Seite mitschwingen. Dann haben wir natürlich nur naturgegeben auch ein bisschen Reibung in der Schabracke. Wenn er natürlich viel zu weit vorne ist mittlerweile und wirklich das Wippen anfängt, ist die Reibung größer. Ne? Also natürlich kann es auch auf eine Passform, ungenaue Passform hindeuten, muss aber nicht. Und wie man dem Ganzen Abhilfe schafft, ein Lammfell direkt aufs Pferdefell legen zum Beispiel, unter die Schabracke, das hilft schon mal gut in der Übergangszeit. Es gibt mittlerweile auch Schabracken, die nur an diesem Rand, also wenn man sagt, ich will das jetzt aber nicht verändern, irgendwie also Passform oder überhaupt was drunter legen, ist nicht so, möchte ich nicht, gibt es mittlerweile Schabracken, die nur am hinteren Rand, also nur an der äußeren Umrandung der Schabracke einen Fellrand haben. Und ich würde da ein Lammfell, also ja,
Natur.
wirklich Natur empfehlen, weil ja, Plastik dann mit Reibung ist immer ein bisschen doof, ne?
Ja, oder generell einfach auf die Nahtform achten. Also es gibt
Genau.
wirklich welche, da zeigt die Naht nach oben, nach hinten oder halt nach
Ja,
unten und da
ja.
muss man einfach achten.
Es gibt auch tatsächlich, und das ist das, also eigentlich sollte man Maimesh das ja, wenn man es dann sieht, denkt man sich, ja klar, warum habe ich das nicht gesehen, ne? Aber man achtet einfach nicht drauf. Es gibt Schabracken, die haben vorne diese Schlaufen, diese Schluppen, sind nicht irgendwie angenäht, sondern sind mit Metallbügeln befestigt. Da gibt es eine sehr bekannte Schabrackenmarke, die das macht, und ich verstehe das nicht. Also da liegt der Sattel auf, der drückt im Prinzip das Metall direkt ins Pferd rein. Also das ist richtig, da darf man mal gucken, wie also ob vielleicht irgendwo Druckpunkte beim Pferd nur aufgrund der Schabracke ankommen. Ne? Das passiert nicht selten. Und natürlich sollten wir auch auf eine anatomische Form achten, vor allem vorne, aber auch hinten. Ne? Die darf ein bisschen hinten hochgehen, die Schabracke, dann hat man diese Probleme häufig gar nicht. Genau, und jetzt zu dem anderen Thema, Haare aufgestellt. Ja, das gibt's. Und das auch da, es ist so ein bisschen ähnlich wie der Schweißabdruck.
Ah, nicht nur aufgestellt, sondern wirklich, dass die liegen, aber die sind in eine andere Richtung
Ah,
gebogen.
ja.
So
Also
meine
du
ich.
meinst, manchmal sind die auch so ein bisschen wellig oder so ein bisschen
Ja, oder halt,
nach
die
dem.
zeigen komplett nach unten oder nach oben oder wie auch immer, wenn ich den Sattel runternehme.
Nach dem. Okay, genau.
Genau.
Ja, super. Guter, gute, gute Frage. Das ist auf jeden Fall was, was man nach jedem Ritt selber dann auch kontrollieren kann und sehen kann. Das deutet schon auf eine Art von Rutschen hin. Also wir haben das manchmal. Gerade im Bereich hinter dem Schulterblatt, dass die Haare sich da so gegen die Wuchsrichtung im Prinzip so aufgestellt haben, ne? Und wenn das zum Beispiel jetzt auf der linken Seite, linke Schulter ist, auf der rechten nicht, dann haben wir sehr wahrscheinlich einen Sattel, der von hinten rechts nach vorne links rutscht, ne? So ein bisschen links gegen die Schulter. Das kann unterschiedliche Gründe haben, auch da wieder in die Ursachenforschung reingehen. Wie sehen denn die Schultern aus? Ist die rechte vielleicht deutlich größer als die linke? Und wird der Sattel durch die etwas größere Schulter nach links geschoben, in so einer diagonalen Scherbewegung. Ja. Häufig haben wir dann hinten rechts auch entweder einen Schweißfleck, je nachdem, wie viel man reitet, oder auch ein bisschen verwirbelte Haare, weil da eben mehr Reibung ist. Ne? So. Also das sind so Sachen, wenn wir das sehen, so aufgewirbelte Haare, dann wäre vielleicht mal als Tipp, sich mal filmen zu lassen in der Bewegung auf dem Pferd, von der Seite und vor allem auch von hinten, und mal zu gucken, was macht denn der Sattel eigentlich unter mir, ne, in der Bewegung. Am besten im Leichttraben sieht man das meistens ganz gut. Genau, also das sind dann so Hinweise. Und wenn man dann sieht, boah, der driftet aber ganz schön in eine Richtung, das fällt mir ja gar nicht auf von oben, ne? Also völlig normal, dass einem das auch gar nicht so bewusst ist oft, dann ja, ist dann Zeit, den Sattler zu rufen. Und dann ist halt wieder die Frage, und das ist das, was ich ja eingangs gesagt habe zu dieser Ursachenforschung, dann ist es halt wichtig zu überlegen, okay, woran liegt das denn? Liegt das daran, dass das Pferd wirklich eine größere Schulter, oder ist es vielleicht im Gangbild so verändert, dass es vielleicht vorne rechts mehr mittig, also medial auftritt? Die Schulter ist ja nur muskulär aufgehangen, klappt dann so ein bisschen weiter nach außen. Das Ganze passiert nur in der Bewegung, aber nicht im Stand. Warum ist das so? Ist der vielleicht vorne im Pectoralisbereich, im Brustmuskelbereich verkürzt, ne? Vielleicht auch nur einseitig verkürzt, und deswegen. Also du siehst, können ganz viele Zusammenhänge eine Rolle spielen, warum das so ist. Und bevor ich das nicht löse, also streng genommen müsste ich eigentlich den Sattel nicht wirklich anpassen, bevor das nicht gelöst ist. So, ne? Und nicht so streng genommen muss man, also mache ich das in der Praxis so, dass es immer ganz wichtig ist, dass der Sattel gerade ist auf dem Pferd. Denn ich möchte nicht diese Schiefe vom Pferd in den Sattel noch zusätzlich rein konservieren sozusagen, also den Sattel auf die Schiefe des Pferdes anpassen, weil dann ist der Status schief gesetzt und da kann sich dann nicht mehr viel dran ändern, ne? Und genau, wenn das Pferd wirklich, ich habe das in den Tausenden von Terminen, die ich gemacht habe ich das also ungelogen vielleicht dreimal gemacht, dass ich ein Polster bewusst schief angepasst habe. Da hatte das Pferd eine gebrochene Hüfte gehabt, ein altes Trauma. Bei dem einen Pferd, beim anderen weiß ich nicht mehr. Also wenn dann wirklich traumatisch bedingte Anomalien bestehen, dann ist das auch mal okay, aber das sollte nicht die Regel sein, aus meiner Sicht.
Du hast eben schon ein Wort gesagt, darauf möchte ich auch noch eingehen, das Schweißbild. Das war dann auch eine der Fragen. Hier gibt es verschiedene Aussagen, wie man denn ein Schweißbild nach dem Reiten interpretieren kann. Was ist denn in deiner Meinung nach die wahre Aussage?
Ja, also als erstes, ich würde dem Schweißbild nicht so viel Wichtigkeit zu messen, sagen wir mal so. Ne? Also das ist natürlich immer ein Hinweis in dem Gesamtbild, aber es gibt da ja wirklich so ein bisschen wie beim Kaffeesatz, so eine wirklich Schweißbildleserei irgendwie.
Ja, wenn da muss trocken sein und der Rest darf schwitzen und
dann, also es ist ein Hinweis, und zwar, also vermehrter Schweiß kann aus verschiedenen Gründen, also ne, vielleicht Schweißbild an sich mal, das Pferd kann weniger schwitzen, kann mehr schwitzen und die Schweißproduktion kann verhindert sein. Ne? Also es gibt im Prinzip trockene Stellen, heißt nicht unbedingt nur, dass hier einfach nichts auflag, sondern es kann auch sein, dass hier extrem viel auflag und extrem viel Druck erzeugt ist. Also da siehst du schon, die Interpretation ist nicht, ich sehe A und das bedeutet B, sondern ich sehe A und das kann B oder C bedeuten. Ja. Und das macht die Sache natürlich ein bisschen komplex, vor allem, weil wir halt nicht nur A haben, sondern wir haben A, B, C und D. So. Mhm. Genau, also vielleicht ganz allgemein, um das einzuordnen, je mehr also um ein Schweißbild überhaupt interpretieren zu können, ist es sinnvoll, dass das Pferd wirklich komplett durchgeschwitzt ist. Und das ist gar nicht so einfach. Also ein Pferd wirklich jetzt im Winter zum Beispiel komplett durchzuschwitzen, ja, also das muss wirklich... Einfach,
will man auch nicht unbedingt.
Will man ja auch nicht, ne? Genau. Also es ist immer so ein bisschen schwierig, das zu beurteilen danach. Ja, hat er jetzt überhaupt komplett geschwitzt? Weil Pferde schwitzen nicht an jeder Drüse gleich viel. Ne? Das kommt schon mal, das geht schon mal damit los. So. Dann angenommen, es ist komplett durchgeschwitzt. Wir sehen vielleicht im hinteren Bereich, am hinteren Sattelkissenrand, sehen wir so dunkle, vielleicht auch ein bisschen dreckige Schweißstellen. Das ist häufig ein Zeichen dafür, dass es hier ein bisschen Bewegung auch drin ist, ne? Dass Reibung erzeugt Wärme, erzeugt Schwitzen. Das haben wir dann auch bei Pferden, die da nicht so durchgeschwitzt sind, sieht man das häufig als erstes und man sieht es häufig als erstes hinter der Schulter. Auch da ist die meiste Bewegung. Ne? Im mittleren Bereich dann eher weniger. Wenn wir jetzt ein komplett durchgeschwitztes Pferd haben, wo bei mir die Alarmglocken angehen, ist, wenn wir dann so Dry Spots haben, wenn wir dann so einzelne runde oder auch ovale Kreise haben, die wirklich furztrocken sind. Das kann dann entweder sein, wenn das so mittig ist unter dem Schwerpunkt des Sattels, dass der Sattel brückt, dass der da einfach gar nicht richtig aufliegt. Wenn das wirklich richtig
wie Brücke, nicht
Brücke,
genau. Jawohl.
B-A-B-I. Genau. Wenn das aber wirklich richtig, richtig durchgeschwitzt ist, haben wir da normalerweise auch keine trockenen Stellen. Die richtig trockenen Stellen, diese Dry Spots, entstehen häufig durch zu viel Druck. Das konnten auch, um nochmal wieder die Wissenschaft zu bemühen, konnten auch Studien in 2010 war das, von Peinen ist das, zeigen, dass das auch korrespondiert eben mit Ischämie. Also das heißt eine Sauerstoffmangel im Gewebe durch zu viel Druck. Das kennt jeder, wenn man sich irgendwo am Arm oder so die Ader abdrückt. Ne? Das wird irgendwann weiß, wenn man die Hand dann wieder oder den Finger wieder wegnimmt, dann durchblutet das auch wieder. Aber für den Moment ist die Blutzufuhr behindert. Und das passiert auch bei zu viel Druck beim Pferd. Und das ist gar nicht so wenig. Also man orientiert sich da am Kapillardruck der Blutgefäße. Das sind nur 4 Kilopascal. Also ne, plus minus. Wenn man sich überlegt, was jetzt viel Druck bedeutet, also von Pein hatte das eben in dieser Studie gezeigt, der mittlere Druck, und das ist jetzt nicht der Maximaldruck, sondern der mittlere Druck über die gesamte Fläche, wenn der schon ab 15 Kilopascal, und mein Mann ist Physiker, ich musste ihn fragen, was das denn jetzt praktisch heißt, 15 Kilopascal, wie kann man sich das vorstellen? Es ist so, 15 Kilopascal kann man übersetzen mit 150 Gramm pro Quadratzentimeter agiert er auf dem Gewebe. Und wenn wir uns da mal eine Küchenwaage nehmen und seinen Finger, der ungefähr so einen Quadratzentimeter Spitze hat, drauflegen, 150 Gramm, das ist nicht viel. Mhm. Und da beginnt das schon längst. Wir haben gerade gehört, 4 Kilopascal ist schon der Verschluss der Kapillaren, der ganz, ganz feinen Gefäße. Mhm. Die dickeren brauchen ein bisschen mehr Druck. Aber 15 Kilopascal ist schon der beginnende Druck, also Empfindlichkeiten nach dem Training auszulösen oder eben auch Dry Spots. Und das ist eigentlich nicht super viel Druck, aber es reicht schon aus. Und das ist für mich, wenn ich das sehe als Dienstleister, aber auch als Pferdebesitzer, ist das schon ein Zeichen. Man sieht das manchmal unter Steigbügelaufhängung, diese Dry Spots. Das ist ein ganz großes Problem, vor allem bei Baumlossätteln, wenn die Steigbügel haben. Ne? Also wo die Druckverteilung einfach nicht so gegeben ist wie bei einem Baumsattel. Wir haben dann punktuellen Druck im Bereich der Steigbügelaufhängung oder vielleicht auch der Gurtaufhängung, wenn die vielleicht über die Dornfortsätze verlaufen, dann kann das schon zu sehr großem Druck führen, der einfach ja die Schweißproduktion unterbindet.
Bist du da demnach, bist du dafür oder dagegen?
Suggestivfrage.
Genau. Hast du die Empfehlung, ob, also du nutzt Baumsättel, du passt Baumsättel an, du verkaufst Baumsättel, was machst du mit baumlosen Sätteln? Hast du zu denen eine Meinung?
Ja klar, Meinung hat ja jeder. Also
möchtest du sie mit uns teilen?
Ja, also wer sich da angesprochen fühlt und sich da weiter informieren will, auch da habe ich tatsächlich kürzlich eine Podcast-Folge mit Annika Hansen drüber gemacht und das sehr super detailliert besprochen. Super. Deswegen können wir hier kurz bleiben. Genau wie du gesagt hast, Baumsättel haben ihre Berechtigung, einfach deswegen, weil sie den Druck oder das Gewicht des Reiters auf die größtmögliche Fläche verteilen, die möglich ist. So, also wir verteilen Gesamtdruck auf eine größere Fläche, dementsprechend kommt dann pro Quadratzentimeter weniger Druck an. Beim baumlosen Sattel ist das nicht gegeben, weil wir eben nicht diese stabile Konstruktion drunter haben, die unser Gewicht verteilt. Dementsprechend kommt dann eben sehr punktuell unser Druck, unser Gewicht an, und zwar hauptsächlich im Bereich der Sitzbeinhöcker. Und das finde ich so schön. Es gibt eine Studie von Bellock und Hillary Clayton, in der Gruppe von Hillary in Michigan haben die das gemacht. Auch grafisch wunderschön gezeigt, wie sich diese Sitzbeinhöcker auf einer Druckmessmatte so in den Pferderücken abbilden. Das sind wirklich wie so zwei kleine Berge, die man da sieht. Und das übersteigt deutlich diese Druckpunkte, die ich gerade zu diesen Dry Spots genannt habe. Also das ist natürlich eine Studie mit einem Typ Baumsattel, mit einem Typ baumlosen Sattel. Aber nichtsdestotrotz, so standardisiert wie möglich, gibt es uns mal einen Eindruck, was passiert denn da eigentlich, ne, beim Baumsattel. Und insofern, ich verteufel baumlose Sättel nicht, aber ich sage, Vorsicht, es ist nicht die Wunderwaffe gegen, meinem Pferd passt kein Sattel, also nehme ich baumlos und alle Probleme sind erledigt. Also da bitte Vorsicht, denn mit einem baumlosen Sattel kann man auch sehr viel kaputt machen beim Pferd. Und das auch schon nach einem Ritt. So, das lasse ich jetzt mal so stehen, weil das sind, also viele sind sich dessen, glaube ich, nicht bewusst, weil das Marketing hinter diesen Sätteln oft dann auch sehr pro Pferd, pro Freiheit, wir machen alles schön weich und plüschig, aber die Physik spricht dagegen, ne? Und insofern immer, also man muss es immer im Zusammenhang sehen, und deswegen sage ich, verteufel ich es auch nicht, wenn ich jetzt einen leichten Reiter habe. Leicht heißt nicht schwerer als 65 Kilo. Die reitet eine halbe Stunde irgendwie gymnastizierend auf dem Platz. Ja, das ist in Ordnung, ne? Also da würde ich jetzt gar nichts sagen. Da wird das Pferd jetzt noch keine Probleme irgendwie bekommen. Es sei denn, ich reite die ganze Zeit im Galopp. Ne? Also das muss man natürlich auch wieder sehen. Je schneller die Gangart, desto höher sind die Druckverhältnisse. Wenn ich jetzt ein bisschen einfach nur im Schritt ohne Schwebephase, vor allem auch als Reiter ohne Schwebephase, also nicht hopsend sozusagen im Sattel, im baumlosen Sattel sitze, macht das auch nochmal einen Unterschied. Wenn ich natürlich jetzt einen Wanderritt mit einem baumlosen Sattel und Gepäck und vielleicht mein 80 Kilo Wohlfühlgewicht plane, dann sollte ich das vielleicht nochmal überlegen. Ja.
Sagst du in der Folge bei Annika auch was zu Feldsätteln, Filzsätteln und so weiter?
Ja, auch übers Pedal, genau. Also okay. Bottomline hier, bitte ohne Steigbügel, bitte achtet auf die Gurtaufhängung. Die sollte nicht über die Dornfortsätze verlaufen.
Prima. Die Folge verlinke ich auch, aber danke super für die Einordnung. Wunderbar.
Gerne.
Sattelpads zur Korrektur oder Ausgleich oder. Du hast ja vorhin schon was gesagt von einem Lammfellpad. Wie stehst du prinzipiell zu Sattelpads? Was sagst du, kann man mal machen oder kann man das gar nicht machen? Soll der Sattel so gut passen? Da gibt es ja auch die unterschiedlichen Ansichten. Genau, was rätst du, wovon rätst du ab?
Ja, das ist auch so ein ganz großes Mythos-Thema irgendwie, also wo sehr viel Meinung zusammenkommt und Bauchgefühl. Tatsächlich, es gibt da auch evidenzbasierte Fakten zu. Eine ganz natürlich.
Liebe ich.
Schön,
mehr.
Ja, ich auch. Es gibt also ein paar Studien, die sich gegenseitig so ein bisschen, also nicht ganz so klar sind, aber eine sehr schön gemachte Studie in 22 war von der Gruppe Michael Weishaupt rum, das war Marie Dittmann, die das gemacht hat, wo sie wirklich auch Sattelpads genommen hat oder haben, die wir auch so benutzen. Ne? Also da war Mattes dabei, da war Winderin dabei, da war Equiline dabei und da war auch Acavallo dabei. Also wo man denkt, ach endlich, ne, spricht immer jemand das aus. Es wird ja oft so ein bisschen verklausuliert in Studien, was denn da jetzt eigentlich benutzt wurde. So, und das Interessante ist, also ich in meiner Praxis, ja, bevor ich diese Studie gesehen oder bevor die überhaupt rauskam, das war glaube ich in 22, die ist noch nicht so alt, habe immer gesagt, wenn ein Pferd wirklich gut bemuskelt dasteht, in einem guten Trainingszustand dasteht, dann ist nicht unbedingt ein Pad nötig. So, wenn aber ein Pferd vom Muskelzustand, vom Trainingszustand, vielleicht auch vom reiterlichen Können nicht ganz so optimal dasteht, es dennoch geritten wird, aus welchen Gründen auch immer, dann brauchen wir ein Pad. Und zwar nicht irgendeins, sondern wir brauchen ein Pad, was für diese spezielle Situation sinnvoll ist. Und ich habe das häufig bei Pferden, die zum Beispiel muskulär entweder etwas abgebaut haben oder einfach nicht so dastehen oder vielleicht auch recht dünn sind, wo der Sattel einfach, wenn man ihn so blanko auflegen würde, richtig Probleme machen würde. Und es hält sich hartnäckig diese Meinung da draußen, warum, wenn ich einen Sattler da hatte, der Sattel muss doch jetzt auch ohne Pad funktionieren. Ja, wenn die optimalen Bedingungen vom Pferd aus und vom Reiter auch ausgegeben sind, wenn der gut und ausbalanciert sitzen kann, wenn der nicht hüpft und hopst im Sattel und das Pferd eine gute Bemuskelung, einen Übergang von Schulter- und Rückenmuskulatur hat, dann sehe ich da überhaupt kein Problem. Dann braucht das Pferd kein Pad. Aber das ist halt in der Praxis nicht oft der Fall. Und in solchen Fällen, je nachdem, was halt dann angezeigt ist, empfehle ich schon gerne auch ein Lammfell, aber ein gutes Lammfell. Und da lege ich extrem viel Wert drauf, denn es gibt ungefähr 100.000 verschiedene Lammfell, also nur im Bereich Lammfell, noch gar nicht im Bereich Pet, sondern im Bereich Lammfell verschiedene Marken und Formen und Dicken und überhaupt. Wenn ich es einsetze mit der Idee, die Muskulatur auszugleichen, die einfach momentan nicht vorhanden ist, dann brauche ich ein Lammfell, was den Sattel anhebt, aus dieser fehlenden Muskulatur raushebt und einmal von der Florhöhe gut ist, das sind mindestens 3 Zentimeter, und auch von der Dichte, also von der Flordichte, dass die kleinen Haarfasern ganz dicht aneinander stehen, dass die auch eine Stabilität mitbringen, weil ich habe nichts davon, wenn ich so ein Billo-Lammfell nehme, die immer noch sehr teuer sind, mich reinsetze und es dann den Fahrstuhl macht und ich wieder an der gleichen Stelle sitze wie vorher, weil dann wird alles nur noch enger. Ne? Wenn ich den Sattel aber mit Hilfe des Lammfells anhebe, schaffe ich Raum, und zwar fluffigen Raum, sage ich gerne, der dann auch die Muskulatur, also der Muskulatur ermöglicht, da reinzuwachsen.
Das heißt, da dann auch das Pad direkt auf den Rücken und dann erst die Schabracke?
Das ist im Prinzip egal. Also wenn du ein fellempfindliches Pferd hast, dann gerne direkt drauf, musst halt mehr waschen. Ne? Wenn du diesen Fellabrieb hinten an der Schabracke hast, ist das auch eine ganz gute Möglichkeit. Manchmal halten die auch besser, wenn sie direkt auf dem Fell liegen. Einfach was das Rutschen angeht, weil rein diese Pads rutschen ganz gerne mal nach links, rechts oder vorne raus. Aber es gibt da mittlerweile ja auch die Schabracken inkludiert mit dem Fell. Das hilft so ein bisschen gegen das Rutschen.
Und da hilft es auch, bitte zu gucken, dass sich da keine Knötchen bilden. Die kann man auch rausbürsten.
Genau. Und waschen.
Pflege bitte. Waschen,
ja,
Pflege, genau.
Und waschen bitte mit dem richtigen Waschmittel. Wenn das mit einem, weiß ich nicht, normalen Haushaltswaschmittel gewaschen wird, dann zerstört man sofort die Wollfaser und dann ist es auch im Eimer. Ne? Also Wolle oder Lammfell, die Funktion des Lammfells lebt davon, dass diese Elastizität, also diese kleinen Sprungfedern, die Wollfaser bildet, dass die erhalten bleiben, weil sonst funktioniert es nicht mehr. Und wenn das Pad gut geritten ist und lange geritten ist, dann darf das auch ausgetauscht werden. Irgendwann sind die auch durch. So, ne?
Und Fellrand vorne und hinten, ja oder nein?
Ich würde es eher nicht machen. Erstens nehme ich mir die Flexibilität mit Fellrand, dass ich das eventuell komplett aufs Pferd legen kann und dann Schabracke drüber, da würde der Fellrand stören. Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich gerade auch vorne den Fellrand habe, dass die Balance etwas gestört wird, dass der Sattel eher vorne hochkommt durch diesen Fellrand. Das Einkammern wird schwieriger, also Einkammern von der Schabracke oder dem Pad. Sieht natürlich nicht so schön aus, ne? Aber
genau. Ja gut, aber ich meine, komm, wenn wir schon den ganzen Aufriss machen, ne, kann's ja auch dann, da sollte es daran nicht scheitern.
Die Schabracke darf dann Glitzer haben, das gleicht das dann.
Ja, genau. Und andere Pets, du hast eben noch ein paar genannt aus der Studie.
Genau, also Winderin, also vielleicht um da noch kurz die Brücke zu der Studie zu schlagen, tatsächlich, was die dann auf, ich hatte ja gerade gesagt, das ist das, was ich in der Praxis mache und wo ich die Erfahrung so gesammelt habe, wann ich das nutze. Die Studie sagt auch, sie hat das nur an Sätteln getestet, die optimal gepasst haben. Ne? Und sie konnte bis auf das Gelpad, konnte die Studie zeigen, dass bei all den anderen Pads die mittlere und auch die maximale der maximale Druck reduziert wurde, signifikant. Also mit Lammfell wurde der Druck, die Druckverhältnisse verbessert bei einem passenden Sattel. Es gibt's ja so ein bisschen diesen, es hält sich auch sehr hartnäckig, dieser Mythos. Lammfell macht den Sattel enger, deswegen müssen wir den weiter einstellen von vornherein. Ne? Der Sattel ist auf das Pad angepasst, deswegen muss ich jetzt mit Pad reiten oder ich darf kein Pad verwenden, weil der Sattel ist schließlich nicht darauf angepasst. Wenn der Sattel optimal auf den Pferderücken angepasst ist, und das ist schon auch mal eine Herausforderung, aber wenn das so ist und alles gut angepasst ist, dann ist ein gutes Lammfell und die Pads aus der Studie sind die eher vorteilhaft fürs Pferd. Aber, genau, der einzige Aber-Punkt sozusagen oder Wermutstropfen ist, dass die Stabilität für den Reiter etwas abnimmt. Also, dass zum Beispiel links, rechts vor zurückrutschen oder nicht rutschen, aber die Beweglichkeit vom Reiter erhöht wird. Also man hat so ein bisschen schwammigeres Gefühl. Ne? Die Stabilität wird etwas eingebüßt, ja.
Wir haben schon über Satteldecken, Schabracken gesprochen. Hast du grundsätzlich einen Satz auf die Uhr bezüglich Gurten, Sattelgurten? Worauf darf man da gucken, ja?
Ja, klar. Also eben, ich hatte schon gesagt, gerade bei den Kurzgurten müssen wir aufpassen, dass wir nicht dieses Nervengeflecht da gerade treffen, dass der Gurt lang genug ist. Ne? Häufig werden die zu kurz gewählt. Faustformel hier, eine Handbreit unter dem Sattelblatt, wenn der final gegurtet ist. Jetzt haben wir manche Ponys oder sehr lange Sattelblätter und da muss es einfach tiefer sein. Da muss der gut unterlegt sein, die Gurtschnallen. Das ist ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist, mal selber bei sich zu überprüfen, wenn der Gurt, also wenn der Sattel final gegurtet ist, mal von oben nach unten mit der linken und mit der rechten Hand flach unter den Gurt gleiten. Also ne, linke, rechte Hand unter den Gurt legen und dann mal von oben nach unten durchstreichen bis zum Brustbein, mal fühlen, welcher Druck kommt denn wie an. Mhm. Und ich habe das nämlich sehr häufig, man sieht das nicht unbedingt von außen, aber ich habe das sehr häufig, dass der Gurt sich so ein bisschen schräg legt, so ein bisschen nach vorne kippt, ein bisschen nach hinten kippt und dann punktuell Druck ausübt. Und das ist richtig blöd. Also das ist dann eine Sache, die kann relativ einfach gelöst werden, aber viele Pferde entwickeln dadurch wirklich richtig gemeinen Gurtzwang. Das tut auch richtig weh. Das ist was, das kann jeder ganz einfach schnell umsetzen. Ich bin kein Freund von einseitigen Flex, weil man dadurch die Druckverhältnisse und die Spannung asymmetrisch auf den Sattel ausübt. Wenn Flex, dann festgängiger Flex, also nicht dieses Hosenträger-Flex. Ne? Das erkennt man daran, dass man es einfach nicht auseinanderkriegt, wenn man die Schnalle irgendwie versucht zu ziehen. Das ist oft so zwei- oder sogar dreilagig gelegt. Diese billigen Flex, die sind nur einlagig. Die kann man so, ne, so. Und je länger die sind, desto flexibler ist das. Ist natürlich super easy zu gurten, aber erstens übergurten wir das Pferd zu oft, also zu fest und zum anderen kriegen wir den Sattel nicht stabil. Also wenn wir das Pferd nicht zu fest gurten, ist der Sattel einfach nicht stabil auf dem Pferd und deswegen würde ich davon Abstand nehmen.
Und sonst prinzipiell noch irgendwas, Materialien oder gibt's irgendeinen Sattelgurt, von dem du komplett abrätst?
Oder sagst du? Also nee, das mache ich gerne. Also mache ich generell eigentlich nicht, dass ich irgendwie sage, das geht gar nicht oder das geht auf jeden Fall und nur das, sondern das ist natürlich aufs Pferd, individuell fürs Pferd bestimmt. Man muss gucken, dass die Gurtlage natürlich dann auch mit der Gurtstrupfenlage übereinstimmt, dass die Lot recht runterfällt. Das ist nochmal wichtig. Und je nach Empfindlichkeit vom Pferd sollte man das Material auswählen. Wenn wir sehr gurtempfindliche Pferde haben, kann man durchaus auch einen Lammfellgurt mal probieren. Die haben natürlich den Nachteil, dass es etwas rutschiger wird oder werden kann, muss nicht, kann. Oder auch einen guten Schnurrengurt aus einem guten Material. Ich persönlich bin nicht so Freund von Plastik auf dem Pferd, aber das ist tatsächlich Philosophiefrage. Viele schwören auf Neoprengurte, funktionieren auch oft gut. Deswegen würde ich die jetzt nicht kategorisch ausschließen. Also da muss man aber gucken, tatsächlich, wenn ich gerade jetzt nochmal Neopren gerade gesagt habe, ab und zu, also man kann das ganz gut selber fühlen bei seinem eigenen Neoprengurt, wenn man mal von der Schnalle ins Innenleben so reinfühlt. Die Schnalle ist oft verbunden mit einem Gurtband von der einen Seite zur anderen. Also das Gurtband ist sozusagen die Basis von diesem Sattelgurt, zweimal, weil wir zwei Schnallen haben. Und je älter dann dieser Neopringgurt wird, desto mehr drückt sich das durch. Es drückt sich eigentlich schon von vornherein durch, aber dann fühlt man es oder erkennt man es erst recht. Und dann haben wir natürlich eine sehr, sehr schmale Auflagefläche. Also als Faustformel, genau wie beim Sattel, sollte man beim Gurt darauf achten, je größer und breiter die Auflagefläche, desto besser. Aber es muss natürlich anatomisch passen.
Wir probieren noch drei Fragen. Warum findet man Schwersättel für rundrippige Pferde?
Weil der
Baum.
Ja, genau. Ich mache das ganz kurz. Ne? Auch da habe ich mit Annika drüber gesprochen im Podcast, in einer anderen Podcast-Folge. Ich schicke dir mal die ganzen Links.
Ja, schicke dir. Ja, immer her damit.
Genau. Also das kann natürlich viele verschiedene Ursachen haben, aber eine der häufigsten Ursachen ist sicherlich die Form des Baums, dass die nicht zur Passform des Sattels passt und die Form des Kopfeisens und die Form des Kissens. Genau, wir haben dann oft Sättel, die rechts, links rutschen und je breiter und flächiger der Sattel aufliegt auf rundrippigen Pferden, desto besser hält er auch. Und bei diesen Pferden haben wir häufig eine Gurtlage, die sehr, sehr weit vorne ist, weil die häufig nicht nur rundrippig sind, sondern auch ein bisschen bauchig unten. Dementsprechend rutscht die Gurtlage. Also Gurtlage, vielleicht da ein Satz noch zu, ist immer die schmalste Stelle vom Brustbereich. Also bitte vergesst dieses eine Handbreit hinterm Ellbogen. Das ist einfach in der Praxis nicht wahr, sondern die schmalste Stelle im Brustbereich. Und das kann sich auch im Pferdeleben ändern. Ne, wenn die bauchiger werden, rutscht die Gurtlage weiter vor. Wenn die schlanker und athletischer werden, rutscht die weiter nach hinten. Und das haben wir oft bei rundrebigen Pferden, dass wir dann doch eher eine schmalere Brust haben. Araber zum Beispiel, ne, so, oder Ponys, ne, auch so ein Klassiker. Und dann rutscht uns halt alles nach vorne, weil der Gurt nach vorne zieht. So.
Ja, und auch die Lage des Ellbogen kann sich ja verändern, wenn das Pferd tragerschöpft ist oder
nicht mehr, ne? Enger dran, weiter weg, genau. Und dann musst du wieder auf den Gurt achten, ja.
Genau. Wie oft empfiehlst du eine Kontrolle bei einem erwachsenen, fertigen Pferd, was jetzt so gut läuft, ohne Auffälligkeiten?
Halbes Jahr. Zweimal im Jahr, ja.
Prima. Und hatten wir am Anfang, kommen wir jetzt als Endfrage. Ich habe ein tragschwäches Pony. Welche Empfehlung hast du für einen Springsattel?
Ja, also das haben wir im Prinzip schon gut abgehakt, dass ich würde da erstmal Abstand nehmen vom Springen an sich. Ne? Wenn man jetzt einen Trager erschöpft, wenn es wirklich richtig Trager erschöpft ist und vorne in den Seilen hängt sozusagen, würde ich nicht noch extra Belastung draufbringen, indem ich das Pferd springe. Denn wir haben gelernt, je schneller und je mehr, je schneller ein Pferd ist sozusagen und das heißt auch, je höher ein Pferd springt, je tiefer es fällt sozusagen, desto mehr Belastung kommt dann auf den Rumpfträger. Und genau, und das, wenn dieser Rumpfträger nicht mehr die Stoßdämpferfunktion übernehmen kann und ich springe das Pferd in diesem Fall, dann geht natürlich die Hauptkraft nicht, wird die nicht abgefangen über den Rumpftrageapparat, sondern hauptsächlich über die distalen Gelenke, also die distal, also die unteren Gliedmaßen, und dann haben wir ganz schnell unsere Probleme mit Sehne etc. Also das ist mal das Erste, wenn man sagt, ich bin im Aufbau und kleine Cavaletti-Einheiten, Gymnastik springen, das möchte ich aber machen und das schaffe ich nicht mit meinem Dressursattel. Müssen wir gucken. Wenn es wirklich, also Bottomline, im besten Fall das Pferd erstmal so weit aufbauen, dass es gar nicht mehr in dieser Trageschwäche steht, weil wir züchten uns da wirklich Probleme ran, gerade auch mit dem Springsattel, weil wir durch den leichten Sitz dann doch eher mehr Gewicht und Druckbelastung im vorderen Bereich haben, wo wir eigentlich den Druck wegnehmen wollen, wenn es unbedingt sein muss. Und dann müssen wir schauen, dass die Druckbelastung einfach so großflächig wie möglich verteilt wird. Ist beim Springsattel nicht so einfach, weil die häufig Close-Contact-Kissen haben, eher kleinere Auflagefläche haben, um noch näher dran zu sein beim Pferd. Deswegen nicht die erste Wahl, einen Springsattel auf ein tragerschöpftes Pferd zu legen.
Auch nicht, wenn die Person gar nicht springen will, sondern einfach im Springsattel am besten sitzt?
Ja, genau, aus genau den Gründen, weil die Auflage häufig kleiner ist. Ne? Wir nicht so viel Gewicht verteilen, sondern eher punktuell verteilt haben. Unser Sitzschwerpunkt weiter hinten ist, wir dann eher im leichten Sitz auch reiten, ne? Und dadurch dann einfach mehr Gewicht vorne drauf bringen.
Top. Ja. Also, danke, Maren.
Boah, wir haben fast eine Punktlandung.
Das war jetzt eine Punktlandung. Das waren die Fragen, die über Instagram reingekommen sind.
Ja, Wahnsinn.
Genau. Ich verlinke alles. Das heißt, jeder, der noch Fragen hat, der wird weitergeleitet an deine Webinare, an deine E-Books, an die anderen Podcasts.
Cool.
Dein eigener Podcast ist auch für Pferdebesitzer oder mehr für Pferde, die auch selber mit Satteln zu tun.
Genau, natürlich, also Fokus Pferdeprofis und Sattelexperten, aber natürlich, also wer fundiert einsteigen will in das Thema Sattel, ist das für jedermann, also auch für unbedingt, auch für Pferdebesitzer. Ich kriege ganz viel Rückmeldung von meinen Kunden draußen am Pferd. Ja, und ich habe das ja, brauchst mir gar nicht, das ist das schönste Kompliment. Ich habe kürzlich einer Kundin was über einen Sattelgurt sagen wollen. Nee, du, ich habe deinen Podcast gehört, das weiß ich doch schon alles.
Perfekt.
Ja, so soll es sein. Ja, voll gut.
Klasse. Super, danke tausendfach für deine Zeit,
ja,
für die
gerne.
Antworten. Ich hoffe, ihr alle Hörer habt jetzt auch ein bisschen Klarheit und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Mach's gut, Maren.
Ja, vielen Dank.